Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 203. Mein Name René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Gute! Schon wieder.
Genau, der Mann, der Bootsfahrten verschläft, ist auch wieder dabei, der Basti.
Hallo.
Hallo. Genau, und heute einen Gast eingeladen, er twittert unter dem Namen Zugzwang und ist ansonsten Sitzplatz Ultra bei den Darmstädtern, der Sven.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte korrigieren, ich twitter unter Zugzwang 74.
Entschuldigung, natürlich. Natürlich. Wie konnte ich die 74 unterschlagen?
Ich hätte skandalös.
Auch, ich hätte ja,
das beste Jahr überhaupt.
Ich hätte ja 75 sagen können und hätte ich irgendwie ein Twitter-Jahr jünger gemacht, aber das wäre ja dann auch falsch gewesen. Genau, aber das mit dem Sitzplatz-Ultra war richtig, oder?
War richtig, da liegt der Block.
Gibt es in Darmstadt überhaupt Sitzplätze? Ich war da ja noch nie.
Es gibt da Sitzplätze, aber der Sitzplatz-Ultra ist eher so eine Reminiszenz an mein Alter, denn an die wenigen Sitzplätze in Darmstadt, weil okay. Mit über 40 ist der Stehplatz zwar noch mein Zuhause, aber da denkt man doch dran, dass man noch spät zum Spiel kommen kann, wieder gemütlich sitzen kann und wieder heimkommt und nicht irgendwie 2 Stunden vor Spielbeginn im Stadion sein muss.
Hast du dann so einen Zivi, der dich dann da an der Einlasskontrolle in Empfang nimmt und zum Sitzplatz geleitet, oder wie ist das?
Ich habe schon einen Zivi, der mich von daheim aus hinfährt, meistens mit Blaulicht und dann direkt vors und dann werde ich zum Platz begleitet und dort wieder abgeholt mit Rollator, das geht schon ganz gut.
Achso, deswegen Ultra, weil du quasi permanent unter Polizeibewachung stehst. Das ist ja das kommende Spiel gegen uns, ist das ja wahrscheinlich recht förderlich, wenn man da unter Polizeibewachung steht, dazu kommen wir aber später. Ich würde gerne erstmal auf das vergangene Wochenende schauen. Herr Basti, der das Spiel von zu Hause geschaut hat, wie schnell kann man vergessen, dass man eine gelbe Karte bekommen hat?
Ja, was waren das, 6, 7 Minuten? Scheinbar, also es reicht scheinbar aus. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil dieses Foul war dermaßen dumm. Gut, über die erste gelbe Karte kann man diskutieren, aber ja, es hat mich einigermaßen konsterniert zurückgelassen und in dem Moment habe ich dann aber auch mich, da war mein Restärger, dass ich das Schiff habe ohne mich fahren lassen, weil ich am Freitag ein bisschen übertrieben habe, der war dann auch verflogen, weil auch wenn wir dann noch ein bisschen gekommen sind, glaube ich, das war dann die Schlüsselszene, die dann da, weil kurz danach ist aufs Tor gefallen, oder, das 2-0?
Ja, direkt danach.
Und, quasi, ja, und also das hat quasi unser Capitano, zu dem Thema sage ich später auch noch ein bisschen, was habe ich schon was aufgeschrieben, ja, hat quasi die Niederlage quasi eingeleitet, was zu unserer derzeitigen Situation passt, sage ich mal. Ich, keine Ahnung, ich werde mit Sicherheit mich nachher noch in Rage reden, noch bin ich ruhig.
Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Eintracht, ich habe mir das Spiel danach nochmal angeguckt, eigentlich nicht ganz so dramatisch schlecht gespielt hat, wie in den Wochen zuvor, habe ich fast das Gefühl. Ich fand, es war über weite, also zumindest in der ersten Halbzeit war es teilweise sogar akzeptabel, aber also zumindest bis zum 2-0, aber für mich kam es auch da wieder so rüber, als wäre das alles viel zu wenig zwingend gewesen. Es gab zwar die ein oder andere Tormöglichkeit, aber auch die Eintracht, ich habe das Gefühl, dass der Eintracht momentan absolut der Biss fehlt. Und dann, ich muss wirklich nochmal darauf eingehen, auf die gelb-rote Karte, die für mich auch ebenfalls symptomatisch war. Aber auch in Meier war für mich sowieso auch nicht wunderbar im Spiel. Er hat zwar eine Torchance gehabt, die hat er mit seinem Hinterkopf dann weitergeleitet, aber in sich war er eh nicht wirklich im Spiel und es hat wunderbar zu seiner Performance gepasst, dann mit gelb-rot runterzugehen. Natürlich hat das der Eintracht irgendwo das Genick gebrochen, gerade auch das 2-0, was dann direkt danach auch kam von Yunus Mali, ein wunderbarer Fußballer übrigens. Vielleicht über den könnte ich noch lange reden, aber gut, in der zweiten Halbzeit hat die Eintracht nochmal versucht, sich irgendwie wieder aufzurappeln, aber auch da muss ich sagen, das war alles gar nicht so verkehrt, aber so der letzte Biss, ich habe momentan einfach das Gefühl, dass die Einstellung fehlt.
Ja, irgendwie, ich weiß, boah, ich tue mich echt schwer, wieder anzufangen, aber das, mich hat es auch wieder genervt, ich sag's jede Woche, mich hat es richtig genervt, wie die Eintracht da wieder am Anfang aufgeht. Und das war, im Endeffekt hat dieses Spiel, hat die Saison irgendwie Zeitraffer zusammengefasst. Am Anfang völlige Hektik, als auch nicht gut war, wie es jetzt die Bundesliga auch nicht gut ist. Dann kassiert man irgendwie nach gefühlten 5 Sekunden, kassiert man so ein dummes Tor. Und erst als es fast schon zu spät war, da war ja eigentlich schon zu spät, fällt den Herren ein, dass sie plötzlich doch ganz gut spielen können und meins ja gar nicht so gut ist. Und wir hätten fast noch 2-2 gemacht. Was mich, wir haben es ja auch im Saisonverlauf schon gesagt, was mich dann noch mehr ärgert, weil dann reden wir nicht darüber, dass wir schlecht sind, sondern da reden wir darüber, dass wir es eigentlich können, aber nicht auf den Platz kriegen. Und das ist doch das Schlimme.
Basti, genau das ist der Punkt.
Also das ist ein Sinnbild für die ganze Saison, weil wir haben uns jetzt in diese Scheiße reinmanövriert. Und jetzt können wir es einfach nicht verkraften, dass wir halt auch mal Pech haben, weil es ist ja so. Also wir hatten jetzt an gewissen Stellen Pech, aber wir haben uns selber zuzuschreiben, dass wir uns eigentlich keinen Pech mehr erlauben können in dem Sinne.
Aber Basti, ne, das ist genau der Punkt. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass Mainz auch so gut war. Also man muss ja wirklich mal sagen, vielleicht habe ich das fälschliche Wahrnehmung in der Tatsache, dass ich wusste, wie es ausgegangen ist, aber als ich mir das Spiel angeguckt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Mainz auch nicht wirklich gut war. Die waren auch, das war hier wieder so ein Krottenkick, Not gegen Elend, ja. Und die haben halt die zwei Buden gemacht. Und wir waren wieder viel zu blöd und hatten ja am Ende noch die Chance mit 10 Mann. Das musst du dir mal überlegen. Haben es dann halt nicht geschafft, noch einen Ausgleich hinzubekommen. Aber an sich ist es einfach, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Eintracht momentan die Einstellung nicht gefunden hat.
Ja, aber das zieht sich ja. Das seit dem scheiß Ingolstadt-Spiel ist es ja so. Und ich verstehe es nicht.
Aber vielleicht also, weiß der Sven, warum.
Ja, genau, vielleicht kann aus der Ferne, vielleicht kann er uns helfen.
Ja, ja klar, wer sonst, wenn nicht ich. Also, also Punkt 1, ich würde es nicht so dramatisch sehen, wenn du 2-0 hinten liegst und dann zu 10 spielst, ist es, also wenn du und dann noch 2-1 machst, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Aber was für mich eine symptomatische Szene war, wie das 2-0 gefallen ist. Der Ball bleibt hängen, 4 Frankfurter stehen rum und der Einzige, der zum Ball geht, ist Mali in dem Moment. Und 1 und 2-0 und alle anderen bleiben stehen und keiner reagiert auf diesen Abpraller. Und das, was mir Samstag an vielen Stellen aufgefallen ist, ich weiß nicht, bis so das Wort, was mir, also mir, mein Wort war so Handlungsschnelligkeit, die mir da extrem gefehlt hat an vielen Stellen, wo ich dachte, boah, sind die langsam im Kopf.
Ja,
an, das ist an ganz genau vielen so. Positionen. Boah, sind die langsam im Kopf, wenn es darum geht, was umzusetzen. Und
genau. Ich glaube nicht mal, dass die wirklich langsam sind. Ich glaube, die sind einfach zu verkrampft. Durch diese ganze Situation, durch diesen ganzen Berg an Frust, der sich da aufgebaut hat, sind die so verkrampft in ihrer Denkweise und hemmen sich dadurch halt einfach selbstständig, was dieses Thema angeht, weil sie diesen enormen Druck, der natürlich ja auch durch diese bösen Fans, auf die wir auch gleich noch kommen, zustande kommt, dass einfach dieser Druck sich erhöht und dann denkst du halt wahrscheinlich einfach viel zu lange drüber nach und dann ist einfach der Fünfte, der da umringt von den Vieren steht, einfach schneller, weil er diesen Druck nicht hat, sondern einfach denkt von wegen, boah, drauf. Ja? Eigentlich brauchst du in dem Moment so einen Lukas Podolski-Moment, ausgestattet mit dem Hirn einer Fliege, aber reaktionsschnell wie sonst irgendwas. Ja? Das ist eigentlich das, was du brauchst.
Das ist doch das 1x1 des Fußballs, also für was ist ein Trainer da, wenn er das nicht abstellen kann, wenn er die Mannschaft nicht aufbauen kann, wenn er nicht sagen kann, Jungs, zumindest in der Halbzeit zu sagen, weil man kann ja in der Halbzeit, hat man ja wenigstens einen Blick auf das Spiel, da kann man ja sagen, ey, die sind auch nicht gut. Man hat ja dann das Gefühl, man sieht es ja, da Marvin hat es ja angesprochen, die Meister, die waren an dem Tag auch nicht super. Also muss man aber als Trainer in der Halbzeit sagen, egal, wir probieren es jetzt trotzdem. Es hat ja sogar fast geklappt, das ist ja das Schlimme. Das war ja wie gegen Leverkusen.
Aber ich fand deutlich,
dass trotz allem Mist hätten wir trotzdem fast 2-2 gemacht. Ja.
Ich fand deutlich, dass es in der zweiten Halbzeit, als wir nur noch zu 10 waren und als man sich eigentlich schon sagen konnte, okay, pass auf, der Mensch, der die Tore schießt, ist weg. Wir haben ansonsten sowieso nur einen Sack voll Verletzten. Ja? Mhm. Und wir liegen sowieso schon 2-0 nach hinten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Druck, den man sich selbst aufgebaut hat, dadurch dann weg war, weil man eigentlich sowieso das Ding für sich gedanklich schon abgeschrieben hat. Und dann waren auf einmal auch diese Chancen da, nur in diesen Chancen waren wir dann nachher nicht zwingend genug. Und zum Ende sind wir dann wieder verkrampft und dann haben wir nicht geschafft, dieses rettende 2-2 einfach zu machen.
Ja.
Also das sage ich jetzt als Hobbypsychologe an der Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja der Chefpsychologe im karierten Hemd da eine andere Meinung zu.
Also es kann alles sein, aber ehrlich gesagt, also ich muss wirklich sagen, mich nervt dieses Verkrampftsein. Leute, ihr spielt fucking Bundesliga. Das ist noch nicht der 30. Spieltag, wo es wirklich, wo du dann Angst haben musst, oh Gott, jetzt mache ich eine Sache falsch und lande dann ganz unten Scheiß drauf. Mitten in der Saison.
So verkrampft wie die sind, die kommen am Sonntag aber schon noch aufs Spielfeld um 17:30 Uhr. Also ja, nicht, dass da 50.000 Leute sind und das Spiel findet nicht statt. Oder
die so. Müssen weichmassiert werden oder so, keine Ahnung. Ja. Aber also deswegen, du kannst als Profifußballer normalerweise nicht jetzt schon eine Blockade im Kopf haben. Du bist ja noch nicht mal ganz unten. Die sind ja immer noch irgendwo im Tabellen unteren Mittelfeld, wo du jetzt noch nicht total viel Angst haben musst. Also wenn du jetzt schon verkrampft bist, dann weiß ich nicht, ob die Profession Profifußballer für dich das Richtige ist.
Ja, und vor allen Dingen, dass dann ein 20-Jähriger Serbe kommen muss, der die ganze Zeit unter Verschluss gehalten wurde und der den anderen gezeigt hat, wie man spielen kann, wenn man einigermaßen unbekümmert ist. Also ich finde, Gacinovic Ich habe mich teilweise gefragt, ja, wo haben wir denn die ganze Zeit den versteckt? Also wir haben die ganze Zeit mit Iniowski links gespielt und hier, und da kommt er rein.
Ja, aber der war ja noch nicht bereit für die Bundesliga. Das hast du ja gehört und gemerkt und gesehen, ne?
Gut, kann man nicht beurteilen. Man muss ja auch mal sagen, bevor ich jetzt hier wieder anfange, über Armin Fee zu meckern, vielleicht hat Armin Fee in dem Fall ja auch alles richtig gemacht. Wenn er sagt, er hat einfach die Zeit gebraucht, um dann diese Leistung zu zeigen, die er in Mainz gezeigt hat, in einer schlechten Mannschaft trotzdem so gut auszusehen. Oder vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Ich muss sagen, Gacinovic ist so der einzige Hoffnungsschimmer, den ich nach dem Spiel hatte. Ja. Wo ich gedacht habe, das ist einer, weil der hätte ja auch fast das 2-2 gemacht aus spitzem Winkel da. Und dann, das wäre natürlich eine Story gewesen. Und ja gut, da muss man Armin Fee vielleicht dann sagen, gut, Armin, hast du alles richtig gemacht. Und ich hoffe, dass wir den jetzt öfter sehen und nicht nur, wenn sich hier 1000 andere Verletzten noch verletzen. Gute Besserung an der Stelle an Johannes Flum auf jeden Fall.
Basti, kannst du mir bitte einen Gefallen tun und aufhören von Verletzten reden? Ich habe immer Angst, wer dann in der nächsten Woche noch ausfällt.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich bin ich der Schuldige an dem ganzen Kram. Jetzt kommen sogar schon Hubschrauber und alles irgendwie.
Ja, das ist die Verletztenpolizei, die fangen dich jetzt ein.
Das tut mir leid. Nee, aber wir sind ja bei Gacinovic gewesen. Ich hoffe, dass er die letzten Spiele jetzt auch noch machen darf, weil er scheint ja jetzt bereit zu sein. Also es gibt jetzt keine Ausrede mehr, er hat es gut gemacht. Und wenn wir schon keine Punkte sammeln, dann sollen wir wenigstens so jemandem die Spielzeit geben, dass wir wenigstens einen ganz kleinen positiven Effekt haben, wo wir sagen, gut, vielleicht kann der in der Rückrunde echt nochmal angreifen, weil ich habe das Gefühl, das ist ein cooler Typ und ein Riesenkicker. Und abschließend zu Gacinovic muss ich sagen, ich bin froh, dass Seferovic im Team ist, wie wir es schon oft gesagt haben, weil er, glaube ich, jemand ist, der diesen kleinen Jungen auch gut an die Hand nimmt. Und Seferovic ist auch einer, der in so einer Situation der Einzige ist, der mir das Gefühl vermittelt, hier geht trotzdem noch was. Er hat es mir nach dem Tor gezeigt, er hat es mir gezeigt, als er die Frau von Frank Underwood irgendwie angemacht hat, also hier Loris Karius mit seinen Billy Idol-Gedächtnisfrisur. Also er hat mir den Spirit und mir reicht es dann sogar zu sehen, wenn ich sage, leg dich wenigstens mit dem scheiß Torwart an, hier mit unserem blond gefärbten Johnny und der Seferovic, und er ist auch, glaube ich, jemand, der dann Gacinovic auch diesen Spirit vermitteln kann, und ich glaube, dass diese Verbindung Seferovic-Gacinovic, die könnte sehr, sehr wichtig noch werden, und das ist das einzig Positive, was ich heute sagen werde.
Ja, also ich muss auch sagen, Gacinovic hat mir durchaus gut gefallen, er war auch bei weitem nicht perfekt, ja, da sind auch viele Dinge, aber das ist für sein erstes Bundesligaspiel, kann das auch nicht so wunderbar sein, aber im Endeffekt war es ein durchaus positives Fazit und er hat Momente gehabt, in denen ich wirklich gedacht habe, schön, dass er wirklich auf dem Platz ist, denn das waren Dinger dabei, auch von der Einstellung her, die mir bei sonst ein paar anderen Leuten einfach fehlen.
Ja, wenn ich nochmal kurz was reinschmeißen darf, was man ja mal sagen muss, Mainz ist ja keine Übermannschaft. Die haben ja in Darmstadt auch nur mit, ich will nicht sagen Glück gewonnen, aber Sandro Wagner mit seinem Uli Hoeneß Gedächtnis-Elfmeter in der Nachspielzeit. Mhm. Und da Mainz fehlt nur ein Punkt zum UEFA-Cup-Platz. Also das ist ein Witz eigentlich, was die Liga angeht. Auf der anderen Seite hatte ich irgendwie in der 20. Minute eine Nachricht geschrieben. Ich bin ja nun privat verbündet, auch mit einer mit einem SGE-Fan an Lissi an der Stelle. Und habe gefragt, Grüße, spielen die immer so ohne Struktur? Die hört euch übrigens immer. Ist da harter Fan.
Cool. Das hört mich. Wir haben Eintracht-Podcast-Ultras quasi.
Ihr habt Groupies sozusagen.
Deswegen also hast du mich reingeschlichen.
Ultras. Deswegen habe ich mich reingeschlichen. Das war so die billige Anschmeißnummer und dann die Reinschleichnummer.
Läuft bei euch.
Sehr groß. Aber ich hab irgendwie in der 20. ihr geschrieben, von wegen spielen die immer so ohne Strukturen. Dann kam zurück, naja, das ist noch relativ gut heute im Vergleich zum letzten Spiel.
Ja, so gut.
Und ich so, okay, keine weiteren Fragen.
Ja. Ich mag bei der Lizzie, dass sie wirklich das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat, was sie dir geschrieben hat, denn so, genau so ist es, ja. Deswegen, wenn ich das Mainz-Spiel mir angucke, dann war das wirklich nicht die schlechteste Partie, die ich in den letzten Wochen von der Eintracht gesehen habe. Und das heißt schon was. Und ich meine, über Mainz an sich brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht reden, dass die so weit vorne sind. Das ist ein Witz, aber das darüber können wir nachher noch schwadronieren. Fakt ist, dass die Eintracht es halt trotzdem, trotz eines relativ schwachen Gegners nicht geschafft hat, hier Punkte zu führen. Und das ist halt im Endeffekt das, was übrig bleibt, ja. Und das ist auch das, was mich ärgert. Und da kann ich auch nicht sagen, ja, wir haben halt ganz gut gespielt. Natürlich war es nicht so ganz so dramatisch. Aber die Aufgaben, die wir uns gesetzt haben, die haben wir auch wieder verfehlt. Und ganz ehrlich, wie Iniowski da rumgedackelt ist an dem Tag, meine Güte, Iniowski hat mir nicht wirklich überhaupt nicht gut gefallen und so ein Otschipka auch wieder nicht, aber vielleicht bin ich da momentan schon ein bisschen vorbelastet.
Ja, du hast recht, guck mal, weil wir können uns auch nichts davon kaufen. Was können wir uns davon kaufen, dass es eine leichte Steigerung mit 10 Mann gab, wo, wie der René schon gesagt hat, wo man dann eh nichts mehr zu verlieren hat. Davon können wir uns ja nichts backen. Also es war quasi eine Steigerung zu Leverkusen, sage ich mal, wie Ottmar Hitzfeld das aussprechen würde. Aber ja, können wir uns nichts davon kaufen. Und wie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir in dieser Situation sind, dass wir uns solche, wo man sagen kann, ja, ein bisschen Pech gehabt, bisschen mit bisschen Glück geht es 2-2 aus, die können wir uns einfach nicht mehr erlauben. Da muss mehr Killerinstinkt rein einfach. Und was der Sven angesprochen hat, ist ja auch richtig. Da war keine Struktur und die ist einfach die ganze Saison schon nicht da. Es ist halt, manchmal wurde es vielleicht ein bisschen überspielt, wenn es irgendwie vorne alles funktioniert hat mit unseren vielen Toren. Aber es ist doch genau das, was in Mainz passiert ist, ist genau das, was wir seit Wochen und Monaten hier besprechen, zu sagen, da gibt's keine feste Position, keine eingespielte Mannschaft, da ist keine Einstellung, da ist keiner, der den Kopf hochnimmt. Und unser Capitano, um das jetzt nochmal auszuführen, unser Capitano vergisst, dass er eine gelbe Karte hat, kriegt gelb-rot, geht vom Platz wie ein Junge, dem du die Schulmilch geklaut hast. Und wo ich mir denke, das ist unser Captain. Also Alex Meyer ist ja als Typ, ich mag ihn und er kann auch nützlich sein im Spiel mit seinen Abschlüssen und mit seiner, wie er zwischen den Linien wandelt und plötzlich einfach aus dem Nichts ein Tor macht, um ein Spiel dann irgendwie eine andere Wendung zu geben. Aber ob das ein Kapitän ist, weiß ich nicht. Weil er ist nicht derjenige, der auf dem Platz irgendwelche Spiele aufrüttelt, weil er eher so, ja, wir haben es ja schon ganz am Anfang mal gesagt, er wirkt ein bisschen autistisch und das war für mich sinnbildlich, wie er da vom Platz geschlichen ist, ohne Regung und als wenn ihn das alles gar nicht interessieren würde. So ist er ja übrigens auch, wenn er Tore schießt. Also das ist ja gar keine Gefühls. Und das ist, glaube ich, nicht der Captain, der mich irgendwie aus dieser Nummer da rauszieht. Das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht.
Das ist halt das alte Problem. Ich denke, bei Meier weißt du schon seit Jahren, woran du bist. Und das ist ein Spieler, der seinen Stiefel natürlich in wunderbarer Manier, wenn alles gut läuft, runterspielt. Aber es ist, und deswegen haben wir diese Entscheidung, ihn zum Kapitän zu wählen, schon früh kritisiert. Denn es war klar, dass er nicht der Leader-Typ ist, wie wir uns ihn vorstellen. Auch nochmal ein anderer Typ als der sehr zurückhaltende Schwegler davor. Ja, ich meine, Schwegler war ja auch nicht so der Lautsprecher, aber der hat in gewisser Art und Weise mit seiner Intelligenz und auch mit seinem Einfühlvermögen hat er es geschafft, seinen Mitspielern Impulse zu setzen. Und das schafft natürlich ein Meier leider gar nicht. Also er hat eigentlich nicht diese typischen Fähigkeiten. Meier ist halt der Kapitän, weil er am längsten bei der Eintracht ist. Ich glaube, das ist der einzige Grund.
Ja.
Aber ein sehr schlechter.
Aber das durchaus. Das
haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Ja,
machen wir uns nichts vor irgendwie. Machen wir uns echt nichts vor. Die Eintracht sitzt, jetzt übertrieben gesagt, die Eintracht sitzt gerade echt in der Scheiße und die hat zu 75% das selber zu verantworten, dass sie da in der Scheiße sitzt. Und das, ich habe vorhin gesagt, ich sage nichts mehr Positives. Eine positive Sache sage ich noch vielleicht noch. Vielleicht sind wir jetzt in der Situation, wo Armin Fee sogar genau der richtige Trainer ist, weil er, wie die Rundschau vielleicht formulieren würde, ein alter Fahrensmann ist, der jetzt die Ruhe einigermaßen bewahren kann und uns jetzt quasi einigermaßen aus dieser Sache rausbringen kann, aber wirklich nur für die Situation und dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Und dann sind wir am Ende der Saison, sind wir keinen Schritt weiter und verlieren vielleicht sogar so Spieler wie Stendera. Also keine Ahnung. Ich bin einigermaßen ratlos, weil um da jetzt rauszukommen aus diesem ganzen Sumpf, das wird auch nicht nur ein Spiel dauern. Und selbst wenn wir jetzt gegen Darmstadt gewinnen, wird das auch noch nicht lang, um zu sagen, hier die Stimmung ist jetzt hier umgestoßen. Also wir sind in einer einigermaßen vertrackten Situation, sehen wir der Sache einfach so ins Auge, wie es ist.
Aber der liebe Herr Hellmann hat ja den eigentlichen Schuldigen für diese Niederlage schon ausgemacht, wie er in diesem Interview nach dem Spiel bekannt gegeben hat. Es liegt einzig und allein an den Fans, weil diese sich doch tatsächlich dreisterweise erlaubt haben, nachdem wir wochenlang auf Auswärtsspielen unterwegs waren und verdammt schlechte Leistung der Mannschaft erlebt haben, dann auch noch die Unterstützung im Fanblock zu untersagen. Wie konnten wir
uns das mal einfallen lassen? Ich glaube, der Hellmann hat unseren Podcast gehört und wollte unbedingt auch mal in die Kategorie Dummschwätzer der Woche.
Ja, hat er hiermit geschafft, aber mit Ehrennadel.
Äußerung kann ich mir nicht erklären sonst. Also, sorry.
Also ganz ehrlich, das Zeug, was der raucht, möchte ich auch machen.
Also das ist das Allerschärfste, ja, Marvin.
Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich habe ehrlich gesagt einfach das Gefühl, dass Hellmann fernab jeglicher Realitäten sein eigenes Leben lebt. Denn wer die Unterstützung der Eintracht bzw. der Eintracht-Fans nicht zu schätzen weiß, bei dieser sportlichen Dauer der Talfahrt, der muss irgendwie eigentlich mal, der, keine Ahnung, da muss ich mal Salz in die Augen kippen oder so, damit er mal aufmacht oder was weiß ich. Aber der Fakt ist, dass Hellmann hier eine ganz grobe Misseinschätzung trifft und ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, außer ich bin konsterniert und das bin ich jetzt schon seit mehreren Tagen, weil ich normalerweise ihn als, ich habe letztens mit jemandem drüber geschrieben und der hat Hellmann halt auch als typischen Machtpolitiker reingeschätzt, ja, dass der sich seinen Weg in den Verein über viele Jahre gebahnt hat, jetzt an der Position ist, indem er die Züge langsam auch an den Händen hält. Aber was auch für ihn klar sein sollte, dass wenn er sich noch bunter mit den Fans treibt, gibt es auch bestimmt den einen oder anderen, der keinen Bock mehr hat, ins Stadion zu gehen. Das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber Fakt ist, das ist ja das, was wir seit vielen, vielen Monaten auch schon proklamieren. Der einzige Wert, den dieser Verein hat, sind im Endeffekt die Fans, weil die spielerische Klasse kann es nicht sein. Ja. Wenn wir die noch torpedieren, dann will ich nicht wissen, was von der Eintracht übrig bleibt, weil das ist ein jämmerlicher Haufen Scheiße.
Also, sorry, ganz genauso sehe ich es auch. Und wie du es gesagt hast, man kann erstmal gar nicht sauer reagieren, weil man erstmal 3 Tage drüber nachdenken muss, was hat er das tatsächlich gesagt? Also, wie dreist kann der denn sein? Das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn ein Straftäter seine Mutter beleidigt, obwohl sie die einzige ist, die noch zu ihm hält. Also, wo. Das kann.
Ich liebe diese Vergleiche. Schnitt, deswegen bin ich hier.
Ab nächstem Jahr auch in Ihrem Buchladen um die Ecke, was die Vergleichssprüche des Jahres 2014.
111 Gründe, Bastis Vergleiche zu lieben.
Ja.
Nein, aber ganz kurz, was ich damit sagen wollte, ist ja, die Eintracht kann doch froh sein. Also nach dem, was die Eintracht so alles geleistet hat, dass da so viele Leute nach Hoffenheim fahren, bedingungslos angefeuert haben, obwohl es auch 0-0 ausgegangen ist gegen Hoffenheim und Hoffenheim ist Tabellenletzter, also oder Vorletzter, keine Ahnung. Und das muss man, und wir haben es ja damals schon gesagt, irgendwie scheint die Eintracht das ja als selbstverständlich anzusehen. Das haben wir vor Wochen schon mal gesagt, das habe ich nach Ingolstadt gesagt. Und jetzt fahren die nach Mainz, jetzt ist es mal, obwohl die erste Halbzeit angefeuert haben. Und die Eintracht hat, glaube ich, die letzten 8 Spiele in Mainz nicht einmal gewonnen. Und da fährt man dann wieder hin. Und gut, ich habe es jetzt diesmal nicht gemacht, weil ich auch schon irgendwie ein bisschen den Glauben verloren habe. Aber da waren so trotzdem viele Leute, auch viele von meinen Jungs, die, und man muss dazu sagen, es hat morgens geschneit. Es hat geschneit und die sind auf ein Schiff gegangen, 3 Stunden nach Mainz zu fahren.
Ja.
Feuern die erste Halbzeit an, die dann so behindert läuft, hier mit, 2-0, rote Karte und alles Mögliche, dass man dann nach der Halbzeit nicht denkt, go. Das ist doch selbstverständlich, gerade nach der Einstellung, die die Eintracht in den letzten Wochen gezeigt hat. Also ich habe auch nicht gedacht, dass die Eintracht nochmal zurückkommt. Und klar, nach dem Tor war ja auch wieder Stimmung. Aber ich weiß nicht, was der damit bezwecken wollte. Im Endeffekt kann ich mir nur so erklären, dass er von der eigentlichen Scheiße, die da läuft, ablenken wollte. Weil da läuft eine richtige Scheiße. Weil der kann doch nicht tatsächlich das ernst meinen. Und wie du es gesagt hast, Marvin, der will sich hier hochdienen an Machtpolitiker. Wenn er aber meint, dass er, weil er war ja vorher eigentlich immer das Gegenteil, er war ja eigentlich immer sehr fannah. Ich bin sogar einmal mit ihm, habe ich mich lange mit ihm unterhalten, weil er auch auf dem Schiff nach Mainz war letztes Jahr. Und ganz cooler Typ, komm, wir trinken einen, ich hole einen Jägermeister, bla bla blub. Und plötzlich ist er jetzt, und plötzlich ist er an der Macht und haut so ein Ding raus.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, Bruder, dann können wir dir auch mal zeigen, wie es wirklich ist, wenn wir sauer sind, weil dann sind wir nicht nur ruhig, sondern dann kommen wir entweder gar nicht mehr oder pfeifen euch aus. Dann soll der Herr Hellmann vielleicht mal irgendwie nach Stuttgart gehen oder sonst irgendwas. Und das fand ich, wie du es gesagt hast, weil die Fans, den kann man, was gegen Bayern für eine Stimmung war, was jetzt in Hoffenheim für eine Stimmung war mit 7000 Leuten, was die Leute auf sich nehmen, die zahlen auch Geld dafür. Also man, das kostet alles 50 Euro, Karte, Anfahrt, dann musst du was trinken, dann musst du den Schlüssel nachmachen, alles. Das kostet alles Geld. Und der sieht es als selbstverständlich hin und sagt, die Fans müssen jetzt, die müssen uns jetzt unterstützen. Ja, hallo? Also die Einstellung von den Fans, die ist 800 Mal besser als von dieser Mannschaft. Und da sollte man mal ansetzen, warum in dieser Mannschaft keine Einstellung ist, woran das liegt. Und als Verantwortlicher von Eintracht muss man das untersuchen Und er soll die Schnauze halten und sich jetzt hier die Fans kritisieren, weil dann kann man wirklich mal sagen, da können wir es ja wie in Hannover machen und die haben am Leibe erfahren in Hannover, wie das ist, wenn die diese Fans, diese ungeliebten, unverbesserlichen, einige bla bla bla, wenn die nicht, wenn die keinen Bock mehr haben, ja viel Spaß, dann holt die Klatschpappen raus und feuert die Eintracht an, aber dann, keine Ahnung, dann gucke ich mir nur noch Liverpool-Spiel an.
Ja, du wirst ja dann im Endeffekt auch keinen mehr haben. Und das ist genau das Problem. Ich denke, dass es einfach nur eine Profilierungsaktion war von Hellmann, um zu zeigen, wer hier die Macht wahrscheinlich am meisten hat, keine Ahnung. Aber für mich ist es eine schwierige Situation. Das sollte er sich auch nicht nochmal erlauben, sonst ist es was, was ganz schnell nach hinten losgeht, auch für ihn nicht großartig vorteilhaft ist. Wie gesagt, das kann er sich sowieso nicht erlauben in der sportlichen Talfahrt, in der sich die Eintracht seit vielen Jahren befindet. Und wir kommen jetzt übrigens noch eins weiter, wenn wir nämlich die Komponente jetzt in Betracht ziehen, die habe ich jetzt auch in der Vorbereitung komplett außen vor gelassen, der ist wahrscheinlich Alfa Romeo in der nächsten Saison nicht mehr Sponsor der Eintracht wird. Dann kannst du dir nämlich auch mal die Frage stellen, warum das nicht der Fall sein wird. Ja, warum Alfa Romeo vielleicht sagt, hier Eintracht, das war's, ja. Warum? Weil es sportlich nicht läuft. Und wenn es dann nicht sportlich
gegen den Fans, das steht schon fest.
Genau, aber wenn es sportlich nicht läuft, also wie es halt bei der Eintracht schon der Fall ist, und stell dir mal vor, dann wird noch die Fankomponente fehlen, dann kannst du den Verein halt auch komplett eintüten. Ne? Also wie gesagt, und das, also man hatte auch wirtschaftliche Gesichtspunkte hier zu beachten und allein deswegen wäre Hellmann gut daran getan, nicht immer an dem Bindeglied rumzumäkeln, was am besten performt, muss man so zu sagen. Aber gut.
Ja, also das definitiv. Aber dann haben wir den Punkt, den ich auch gerade überleitenderweise unterbringen wollte, dann auch schon erledigt. Ja, was sagt denn der Erfolgsfan dazu? Solche Äußerungen gäbe es bei Darmstadt nicht, oder?
Nö. Da ist einfach vollkommen klar, was die Fans da absagen, ist einfach also findet einfach jeder erstmal großartig, wobei natürlich klar ist, Erfolgsfans nicht willkommen, hieß es am Wochenende in Darmstadt, da kommen wir ja noch zu, von wegen verpisst euch ans Bölle, wenn es euch hier nicht gefällt, diese Nummer. Nein, das ist überhaupt kein Thema, weil da ist die Einheit einfach gegeben. Ich frage mich natürlich ernsthaft, was das soll. Für mich ist das einerseits so ein Signal, harte Kante nach innen in den Verein, von wegen, oh, ich mache jetzt mal einen auf Dicke gegen Fans. Kommt ja vor so einem Spiel dann wie am Sonntag vielleicht auch gut, weil man sich am Montag dann nochmal hinstellen kann und sagen kann, wir haben vorher gewarnt und jetzt werden wir hart greifen, was passieren sollte, wo manche, so wie sie drüber schreiben, fast drauf hoffen. Und die andere Seite ist natürlich so mein Grundtenor, dass sich der Fußball so komplett verselbstständigt hat und seine Wahrnehmung irgendwo stattfindet in irgendwelchen Sphären, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Also wer nicht mitbekommen, dass die Eintracht mit die geilsten Fans in der Liga hat, sorry, das kann ich auch als Darmstädter sagen, an der oder als Teil Darmstädter, was die Auswärtsunterstützung angeht, der ist irgendwo mit dem Klammerbeutel gepudert und kriegt irgendwie nicht mit, was sonst in der Liga los ist. Also gerade das Pokalspiel in Aue war für mich so wirklich ein Paradebeispiel, wo ich gedacht habe, was unter der Woche, keine Ahnung, wie viele Tausend das waren, aber ich habe nur die Bilder im Fernsehen gesehen, es war ja bombastisch.
Ja, das ist halt absurd, ne? Also
stimmt, das habe ich auch fast vergessen, ja. Eben Aue war
ja, weil man diese Grottenkicks natürlich auch vergessen will, aber wenn du siehst, wie denn der Support ist, ne, wie denn Woche für Woche unglaublich viele Fans in die absurdesten Orte Deutschlands reisen, wo ich normalerweise nie freiwillig hingehen würde, ja.
Aue, Leverkusen,
Mainz. Sinsheim.
Ja, Herr Sinsheim, ja, das Teil der Gottlosen im Endeffekt, ja. Aber
also heute kommen hier Sprüche, alter Vater.
Das Ortsschild hängen wir da das nächste Mal auf den Händen.
Ohne Mist, kennt ihr noch diese FFH-Ortsschilder, die du irgendwann mal aufhängen kannst? Das machen wir demnächst mal, ja.
Quatschen wir einfach den Teil der Gottlosen aus der Fahrt.
Dann fragen wir die Sonja Pahl, ob wir das mal kostenlos bekommen, weil die ist ja mittlerweile auch hier auf Twitter unterwegs, die Sportchefin von FFH.
Da tun wir aber Hoffenheim sogar noch einen Gefallen, weil das für die noch Marketing ist, dann kommen die sogar noch ins Sings, dann können die es wenigstens darüber definieren.
Kommen wahrscheinlich 5 Fans mehr oder so, ja, nee, also wir wollen es ja nicht ganz.
Wahrscheinlich die ganze
Das ist so geil! Stell dir mal vor, so voll die Gothic Champions! Endlich ist das Stadion mal ausverkauft! Endlich ist das Stadion ausverkauft! Schwarze
Trikots! Auswärtsspiel im Tal der Gottlosen, da musst du mit der Laterne hinstellen.
Das wäre mal ein Plakat wert.
Nur gut, lass uns wieder zurück zum Thema kommen, wir schweifen ab, habe ich gehört.
Überhaupt nicht. Tja, gibt es noch irgendwas, was wir bei dem Mainz-Spiel beklagen sollen?
Nee, ich will auch nichts beklagen. Ich will nur mal ganz kurz mal positive Sachen kundtun am allgemeinen Fußball. Ja, das fällt ja viel zu schwer. Auch wenn der ein oder andere es nicht hören will, der Yunus Malli ist ein geiler Fußballer. Ja, das gefällt mir einfach eindeutig geil, gut. Und da muss ich auch mal sagen, hier Chapeau an Mainz, die über viele Jahre einfach gesagt haben, wisst ihr was, den Jungen, den drücken wir durch. Das wird noch einer und das wird funktionieren. Ja. Das war schon so viele Jahre Talent. Aber er zeigt es halt auf dem Platz. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja nicht so mit Nationalismen und so weiter und so fort. Finde es aber ehrlich gesagt für den deutschen Fußball ein bisschen schade, dass er sich für die Türkei entschieden hat. Andererseits für den türkischen Fußball ein ungemeiner Gewinn. Ich denke, der kann in den kommenden Jahren da eine deutliche Rolle spielen. Und das wollte ich einfach nur noch kurz
erwähnen. Aber es ist ein guter Punkt, weil du hast was angesprochen, was wir auch letzte Woche bei Eintracht kritisiert haben. Weil wie du es gesagt hast, der Yunus Malli ist auch nicht von 0 auf 100 da. So, die Leistung bringt er nicht von 0 auf 100, sondern er hat auch ein, zwei Jahre Anlauf gebraucht. Und ich wage die These, dass bei der Eintracht hätte er die Zeit nicht gekriegt.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ist gut möglich. Also da sind schon ähnliche Talente fallen gelassen worden, ja. Aber ich glaube, es kommt auch auf die Motivation drauf an. Es sind natürlich so viele kleine Faktoren, die damit reinspielen, damit so ein Talent auch dementsprechend groß werden kann. Ich glaube, Malli hat zum Beispiel die Motivation gehabt, wenn du dir anschaust, wie ein Fatun Toski, der eine ähnliches Talent, eine Begabung hatte, aber auch charakterlich nicht dementsprechend, sag ich mal, geformt wurde, in welchem Rahmen du das machen konntest. Und dann mal zudem reicht es ja noch nicht mal zu einem vernünftigen Zweitliga-Kicker aktuell. Ja. Ne? Was aber nicht an seinem Talent hängt. Ne? Und daran, du merkst halt bei Yunus Malli, passt alles, das Umfeld hat gepasst und dann kommt so ein Bundesliga-Kicker dabei raus, wo du einfach sagst, geile Kiste. Und das finde ich halt ärgerlich als Eintracht-Fan, weil der macht dann halt Buden gegen uns. Ne? Okay. Aber ansonsten eins noch und jetzt wieder noch was Positives und dann bin ich wirklich ruhig. Unser guter Torhüter, der Radetzky, der macht seine Sache ein und das andere Mal richtig geil. Also, ich merke kaum, dass ein Kevin Trapp nicht mehr im Tor der Eintracht steht. Nee. Das sieht ordentlich aus. Eine Parade nach der anderen. Wirklich ein super geiler Ersatz. Das ist wahrscheinlich die Position, auf der ich momentan am zufriedensten bin.
Ja, ich muss auch ganz kurz, wenn wir jetzt schon beim Loben sind, können wir uns ja den Rausch loben. Ich muss auch sagen, mir gefällt ehrlich gesagt Zambrano in letzter Zeit auch ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, Zambrano so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen reifer geworden irgendwie. Das kann sein, dass ich mich da auch täusche, dass es ein subjektiver Eindruck ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht. Und wenn man das so durchgeht, weiß ich nicht. Radetzky war geil. Zambrano finde ich eigentlich ganz cool. Und dann haben wir Gacinovic ganz cool, gab es Seferovic. Ja, ich sag mal so, weiß ich nicht, der Armin Fee sagt ja immer, wir sind da, wo wir hingehören, finde ich aber gar nicht. Ich finde, die Eintracht hat eigentlich trotzdem, trotz allen Engpässen finanziell und trotz allen Abgängen, haben wir eigentlich trotzdem teilweise eine geile Truppe, zumindest vereinzelt. Also wir könnten zumindest eine geile Achse stellen mit Radetz, Brano, Stendera, Seferovic und links noch Gacinovic, wo du dann rechts vielleicht noch einen eigenen Topform hast. So unfassbar schlecht ist das alles nicht, als dass das rechtfertigen würde, dass wir jetzt, wenn wir jetzt gegen Darmstadt irgendwie nichts reißen und nach Dortmund, da rechne ich mir auch nichts aus, dass wir eigentlich faktisch gesehen im Winterpause im Abstiegskampf sind und dann, wie ich vor ein paar Wochen schon befürchtet hatte, irgendwelche Madlung-Transfers machen, die uns vielleicht für den Moment helfen, für die Rückrunde, aber mit denen du auch langfristig keinen Blumentopf wieder mal, weil Yunus Malli ist für mich ein super Vergleich, weil manchmal musst du Spielern auch Zeit geben, dass sie dir einen Ertrag bringen. Das ist bei vielen Vereinen so gewesen. Es gibt Spieler, die zünden halt auch nicht sofort. Und die müssen sich an ein System gewöhnen. Aber dass bei uns sich ein Spieler an ein System gewöhnen kann, da muss auch erstmal ein System da sein. Und daran hapert sie an allen Ecken und Enden. Und das ist, wie so oft, und wir haben uns schon so oft jetzt in der letzten Sendung drüber beklagt, aber es ist die Woche wieder, es ist alles nur Stückwerk. Es ist von Woche zu Woche gedacht. Wir spielen jetzt gegen den. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben vielleicht Heimspiel gegen Bremen. Da können wir es nochmal positiv mit in die Winterpause nehmen. Dann holen wir in der Winterpause, wollen wir vielleicht Sidney Sam holen. Dann wollen wir Obasi holen. Dann wollen wir dies, dann wollen wir das. Und nächstes Jahr wollen wir Genussschein raushauen. Meine Güte, es ist alles Stückwerk. Und wir flicken eigenen Scheiß hinter uns her.
Und ja, das ist halt dieses typische Eintracht-Machwerk seit vielen Jahren. Das ist wie, wenn ich jetzt heute für morgen Mittag ans Essen denke und morgen Mittag denke ich an morgen Abend, was ich essen soll. Ich habe mir keinen einzigen Plan gemacht, mal sinnvoll und günstig.
Mach mal einen Wocheneinkauf.
Vergleich die Preise, mach einen großen Wocheneinkauf und dann schaust du, was du für Menüs draus machst. Ja?
So sieht es nämlich aus, als schmeißt du nämlich die Hälfte weg auch.
Genau. Und so schmeißt ihr die Hälfte weg, weil du jetzt einfach nur auf hungrig eingekauft hast. Ja. Und dann
verschimmelt alles im Kühlschrank.
Verschimmelt alles.
Dann wird gleich wieder mehr besser.
Ja, dann machst du deinen Kühlschrank auf und denkst, Scheiße, was habe ich denn da? Guck mal, die Thunfischsoße, kann ich aber auch wegwerfen.
Die wäre eigentlich geil, aber die ist leider verschimmelt, weil ich sie nicht gegessen habe.
Und weißt du, es ist auch für den Arsch. Und man muss einfach mit
Plan einkaufen. Und jemand anders macht aus dieser Thunfischsoße dann ein Vier-Gänge-Menü oder so.
Ja, genau, normalerweise schon, weil die Zutaten sind ja da. Also, du merkst, du musst halt sinnvoll einkaufen. Das ist ja zum Beispiel, jetzt kommen wir zur Überleitung, Darmstadt hat es ja schon gut gemacht. Ja?
Ist nochmal kurze Zwischenfrage, wo willst du momentan in Frankfurt Talenten Zeit geben ohne die U23? Das ist ein anderes Thema.
Ja, hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen. Das ist genau der Punkt. Ja, es ist aber richtig, was du sagst. Weil so ein Gacinovic, der hätte in der ganzen Zeit auch schon mal locker da spielen können.
Richtig.
Und ja, auch verletzte Spieler, finde ich. Da haben wir viel gesagt, wir haben jetzt so viele Verletzte, da Basti Red ist schuld, bla bla bla. Aber wo wollen die dann wieder rangeführt werden? Ja, wo willst du denn verletzte Spieler wieder ranführen?
Und das ist genau das Ding. Du hast die U23 nicht, aber du musst dich ja mit Fakten auch, du musst dich damit rumschlagen, wie es ist. Ne? Ich meine, wir haben auch lange genug über die U23 gesprochen. Wir müssen uns mit der Realität begnügen, dass diese nicht mehr zurückkehrt. Das heißt, ich muss alternative Konzepte entwickeln. Wie wäre denn ein solches Konzept? Ein für mich immer noch gängiges solches wäre eine Kooperation mit einer unterliegenden Mannschaft, einer Drittligisten, Zweitligisten, die dankbar sind oder die vielleicht einen Austausch irgendwo, wo du einen Austausch herstellen kannst. Das ist der FSV Frankfurt. Es gibt auch Drittligisten, aber der FSV Frankfurt liegt so nah. Warum geht man nicht mal eine solche Kooperation an? Das sind Dinge, die wir auch schon seit einem Jahr sagen, aber es muss auch mal in die Köpfe der Verantwortlichen fließen, denn es wäre optimal. Gacinovic hätte für eine Hinserie in der zweiten Liga wunderbare Chancen gehabt und hätte bestimmt auch einige Tore geschossen und wäre dann wieder zur Eintracht gekommen mit einem ganz anderen Selbstvertrauen. Dass er jetzt überhaupt diese Leistung bringen kann gegen Mainz, ist für mich ein kleines Wunder.
Ja, das ist aber genau der Punkt. Und in einem Jahr werden wir uns aufregen, dass Mainz genau das gemacht hat. Dass jeden Spieler von Stuttgarter Kickers, diesen Beza Halimi, dass die den dahin ausgeliehen haben, die kriegen dann einen Spieler, der ein bisschen Härte mitgekriegt hat in der zweiten Liga, der hat ein bisschen Spielpraxis. Ja, und wahrscheinlich wechselt der Mali dann für 14 Millionen nach Gladbach. Und die haben aber gleich schon den nächsten Mali an der Tür klopfen. Während die Eintracht mit Ach und Krach irgendwie probiert, Stendera zu halten. Und wenn der nicht holen wir halt den nächsten 26-jährigen Medojevic, was weiß ich was. Ja, und das ist doch der Unterschied, wo man sagt, da stagniert es halt auch.
Genau, und deswegen, also ich mag diesen Einwand, ich verstehe ihn mit der U23, aber es ist halt auch an den Verantwortlichen, alternative Systeme zu suchen und das ist ihnen ja bislang noch nicht gelungen, trotz mehrfacher Bekundungen von irgendwelchen Freundschaften und so weiter und so fort, was alles ein wachsweicher Schwachsinn war. Ne? Und da muss man wirklich Lösungen finden, denn wir haben Spiele auch, die das Potenzial haben, es werden immer weniger, auch unser Kader ist jetzt auch nicht mehr so unglaublich jung, da gab es vor ein paar Jahren noch deutlich mehr, aber wir haben noch ein paar und die müssen aber irgendwie herangeführt werden. Oder du trennst dich halt von einigen Leuten. Ein Kind Zombie, der sitzt auch nur noch auf der Bank, ja. Also ich weiß nicht, wie das noch weitergehen kann, aber es ist auch so ein Spieler, da hast du normalerweise, solltest du die Möglichkeit haben, ihn nochmal irgendwie auszuleihen. Also es gibt einige, aber du musst halt auch den ersten Schritt mal tun.
So ist es.
Ja, aber gut. Wollen wir schon zu unserem nächsten Lieblingsgegner gehen?
Ja, eigentlich kommt ja dazwischen noch so das Thema mit nächster Schritt gehen. Ein paar Schritte zu viel sind, Achtung, Flum und Medojevic gegangen und haben sich dabei so ein bisschen unsatt. Ja, Entschuldigung.
Du bist von Woche zu Woche besser. Du bist bei so einer ARD abgeworben.
Nee, der wird der neue Stefan Raab, ey.
Ich mache hier kein Turmspringen. Also so hier.
Ja, das würde ich auch nicht
sehen. Kann man auch machen, aber Turmspringen, keine Chance.
Ja, okay.
Ja,
Song Contest.
Ja, da müsst ihr mitmachen, dann treten wir als Boygroup auf.
So machen wir auf jeden Fall. Ich schmeiß dann Schlüssel ins Publikum.
Okay. Schlüsselerlebnis, Trainingsunfall.
Boah, harte Nummer, ekelhafte Nummer.
Ja, fand ich ein bisschen unschön, wie das auch.
Warum zeigen die das auch?
Also pressemäßig ausgeschlachtet worden ist.
Die Bild-Zeitung hat bei jedem Artikel, der darüber war, hat die unbedingt dieses Bild. Das muss doch nicht sein. Also das hat doch keinerlei Nachrichten mehr.
Das ist interessant. Aber
selbst wie Spastis.
Also das ist echt interessant. Durch meinen konsequenten Boykott der Bild-Zeitung ist mir das Bild noch nicht untergekommen. Und ich habe lediglich das Bild gesehen, wo alles verhüllt war und so. Bin auch relativ zufrieden. Ich muss es mir nicht ansehen, aber es ist natürlich eine grausame Verletzung. Da muss man sagen, Flum, der ja in dieser Saison wieder herangerückt ist an die Mannschaft, kann einem doppelt leid tun. Ne?
Ja, aber ganz klar.
Ja. Aber ich fand's cool, wie viele Leute sich gemeldet haben. Weil ja. Selbst Rossellou hat sich nach, ich glaube, die haben irgendwie ein Cup-Spiel gehabt, der hat sich danach auch gemeldet. Und also ich fand's richtig, also sowas finde ich cool. Wenn dann so ganz viele, weil daran merkst du auch, dass es ein cooler Typ ist, glaube ich.
Ja, Flumme ist auch ein cooler Typ. Ja. Also kennen wir ja aus Freiburg schon viele Jahre und ja. Ist einfach ein richtig guter Typ. Also den nicht zu mögen, das fällt ja echt schwer. Der ist einfach total okay und es ist echt bitter, weil du nie das Gefühl hattest, dass er in Frankfurt richtig angekommen ist, jetzt wieder an der Mannschaft dran war und jetzt wirklich, richtig gebeutelt ist. Man muss sagen, hat ja noch Glück gehabt. Also es hätte ja das Karriereende bedeuten können bei Knorpelschaden und das ist zum Glück nicht der Fall.
Ja, aber trotzdem ist halt jetzt einfach wieder lange Ausfallzeit und
ja.
Für ihn halt ärgerlich und also sehr, sehr ärgerlich und für die Mannschaft an sich halt auch, weil wir ja sowieso gerade die vom Basti Rett herbeigeredete Verletztenkrise haben.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das aufkam. Ich glaube, der Chris hat es irgendwann mal getwittert. Seitdem ist es irgendwie so. Ja. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich verletzte Spieler haben will. Ich habe nur gesagt, der Armin Fee.
Du hast gesagt, warum werden positionsfremde Spieler eingesetzt? Wir haben doch keine Verletzten. Und das mit
Ach, das
wir haben doch keine okay. Verletzten ja, hast du immer wieder uns. Angeführt. Und das
ja, gut, dann setze ich mir jetzt, meinen Aluhut auf und sage, der Armin Fee ist schuld, dass er eine Ausrede hat.
Du hast ihm die Ausrede geliefert, leb damit.
Ja, Jungs, ganz kurz zwischen rein. Meine Frau schreibt mir gerade das an dieser Stelle natürlich und Grüße und wieder zurück. Danke.
Ihr werdet jetzt auch schon Zettel reingereicht. Ich dachte immer, das wäre hier bei Gladbach so, dass da Zettel reingereicht werden.
Nee, früher doch bei Dieter Thomas Heck gab es doch immer die Zettel. Wir haben jetzt unsere ersten drei. Herr Denninger hat entschieden.
Ja, gut, aber das wissen ja nur Menschen mit deinem Alter.
Die halt mit Blaulicht zum Stadion gefahren werden.
Genau. Und
vorher ist da.
Ja. Um nochmal ganz kurz bei dem Flum-Thema zu bleiben, um auch die Pause zu überbrücken, bis der Herr Marvin wieder den Weg zurück zu uns gefunden hat. Ich fand halt auch sehr bemerkenswert diese Reaktion von Rosenthal, der ja dann da auch sofort mit Foto und wir sind alle dabei. Und heute hat ja, glaube ich, die Mannschaft dann auch nochmal, oder war das gestern im Eintracht TV, so ein kurzes Video mit hoffentlich bist du bald wieder da und so weiter. Also das fand ich halt schon so diese ganze Einteilnahme sehr ordentlich, ja. Also Hut ab.
Ja, es rückt dann auch diese aufgehende Derby-Atmosphäre hat es auch wieder ein bisschen zurechtgerückt, weil es gibt echt schlimmere Sachen. Also,
ja, das stimmt.
Ich finde, es gibt schlimmere Sachen als so ein Plakat, klar, kann man darüber diskutieren, aber das hat schon wieder so ein bisschen den Fußball auch ins rechte Licht gerückt, dass es eigentlich jetzt nicht das Dramatischste auf der Welt ist, sondern es gibt echt schlimmere Sachen wie die eigene Gesundheit.
Auch hattet ihr auch Kevin Trapp erwähnt?
Nee, den hatten wir noch nicht. Was hat der?
Hat er auch gemeldet?
Fand ich mega geil. Kevin Trapp hat sich auch zum Wort gemeldet und hat auch eine Videobotschaft per Instagram. Kevin Trapp ist ja mittlerweile Weltfußballer im Endeffekt. Ja, ist
Weltstar.
Weltstar über die Grenzen der Welt hinaus bekannt. Wahrscheinlich gibt es auch schon auf dem Mars gibt es wahrscheinlich auch schon Kevin Trapp-Fans. Ja, Rihanna ist ja mittlerweile Kevin Trapp-Fan. Ich denke, selbst die Leute von Aldebaran und in Neuschwabenland dürften wahrscheinlich.
Wir kriegen bald auch noch ein Video von der Reichsflugscheibe von Dr. Axel Stoll.
Ich gehe fest davon aus. Und also selbst er hat sich dazu bequemt, ihm einen Gruß auszurichten. Also eine wirklich feine Angelegenheit.
Hey, auf der anderen Mondseite leben die Nazis. Sehr genau. Ja.
Also wir haben heute alles dabei und selbst Kevin Trapp. Und fand ich eine feine Angelegenheit. Ich denke, das sind so Dinge, da merkst du auch, dass Fußball mehr als nur... Also ich finde es schön, dass du merkst, dass da auch das zwischenmenschliche Band noch stimmt, ja? Egal, ja,
gerade in diesem Fußballgeschäft. Also genau. Gerade, dass es das noch gibt. So, weil normalerweise hast du das Gefühl, das sind alles abgewickelte Söldner, die gehen dann von A nach B. Aber das, was der Sven gesagt hat, merkt man ja, der Flummi scheint echt ein Riesentyp zu sein. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber... wenn so viele Leute sich bei ihm melden und von aller Herren Länder und selbst Rossellou, der hat ja auch nicht so lange mit ihm zusammengespielt, glaube ich, ein Jahr vielleicht.
Ja.
Da merkst du schon, das finde ich auf jeden Fall cool.
Ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Aber ja, wie lange wird das dauern? Was meint ihr? Das ist echt schon eine schwierige Kiste.
Also ich glaube, die Saison ist gelaufen. Der wird im Sommer vielleicht.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also da jetzt mit Operationen und aus allem und dann Reha und dann wieder Mannschaftstraining. Also ich glaube, die Saison nicht mehr.
Das ja. Also ich schätze mal, das wird auch so eine Elkin-Soto-Nummer, dass die Eintracht sich jetzt öffentlichkeitswirksam hinstellt und den Vertrag nochmal verlängert, obwohl alle wissen, dass die Krankenkasse das dann eh zahlt.
Berufsgenossenschaft, bitte.
Sorry, ja. Berufsinvalide,
ja. Ja, also da tun die Vereine tun ja immer so, als wenn diese größten Wohltäter wären, wenn die dann so einen Vertrag verlängern dabei, ist es ja eigentlich.
Also du, ganz ehrlich, ich glaube, dass das jeder andere Verein machen würde, aber wir als Verein sind da zu blöd zu.
Na, das glaube ich. Also das ist kein. Also, das würde den ganzen die Krone aufsetzen.
Ich glaube fest daran, wir sind einfach zu blöd dazu.
Also, nee. Dann wäre der Verein ja wirklich so schlimm, wie er jede Woche sagt. Hey.
Ich würde gerade sagen, also, das können sie nicht bringen. Also, nee. Glaube ich auch nicht.
Ich hoffe das auch nicht, nee. Naja, aber ich hoffe, dass er irgendwann wieder fit wird, denn, also, ich fand es halt, wie gesagt, in der Grundgesamtheit einfach mega bitter, denn er hat wieder Spiele gemacht und hat sich rangekämpft und dann ist halt echt umso dramatischer. Was soll man zu sagen? Blöd gelaufen, tut mir leid, aber ich denke, er ist bei der Eintracht aktuell noch ganz gut aufgehoben. Ja.
Genau, Basti hatte gerade eben das menschliche Band und die Verbindung zum Fußball angesprochen und die geht ja auch vor solchen Spielen, wie sie jetzt vor der Tür stehen, auch gerne mal bei den Fans so ein bisschen verloren und dann werden irgendwelche lustigen Plakate gemalt. Da hat sich der Marvin ja die Woche schon textuell sehr lang drüber ausgelassen, von daher dürfen jetzt die anderen beiden Herren sich dazu mal auslassen.
Ganz ehrlich, jedes Wort, was man über die sagt, man über die sagt, die so ein Plakat entwerfen, ist mir echt eins zu viel. Also das mit dem,
ja,
das mit dem Schwein habe ich wirklich, also mit Verlaub, da habe ich wirklich innerlich kotzen müssen. Kannst nicht anders sagen. Das war an Widerlichkeit einfach nichts zu überbieten. Nun komme ich aus einer Generation, wo es früher noch Straßenschlachten gab vor Derbys, Nachwies auf grünen Wiesen, wo auch immer. Aber nee. Also bitte, ich finde, das sollte man nicht mehr Aufmerksamkeit, die schon bekommen hat.
Ja, ich glaube, da liegt das Hauptproblem, muss ich sagen. Ich glaube, so Leute haben auch 50% Spaß daran, weil genau wissen, was passiert. Weil, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht komplett dagegen sprechen, aber ich muss sagen, auch wenn es mir jetzt persönlich nicht gefällt, muss man sagen, das ist von einem Filmplakat abgewandelt. Und was mich ein bisschen gestört hat, war dieser Hype, den es danach gemacht hat, dass sich hier eine Staatsanwältin einschaltet und erzählt, es wäre ein Mordaufruf. Also da finde ich, da muss man so ein bisschen Luft auch aus der Nummer rausnehmen. Weil wenn irgendjemand dieses Plakat sieht und sich zu Hause seine Axt nimmt und seine Frau umbringt, dann liegt das mit Sicherheit nicht an dem Plakat, sondern dann stimmt mit dem Kollege was nicht. Und ich weiß nicht, ich gebe dir eigentlich recht, Sven, aber ich finde trotzdem, wie du es gesagt hast, sollte man eigentlich darüber nicht so einen großen Hype machen, weil ich finde, das macht den Leuten, die sowas initiieren, macht es dann doppelt Spaß, weil sie wissen, sie können damit provozieren. Und ich weiß nicht, ob man dann nicht sagen kann, okay, es ist übertrieben, aber dann müssen wir vielleicht aber auch über allgemeine kulturelle Dinge diskutieren, weil diese ganzen Sachen denken die Leute sich nicht aus, sondern das sind Filme, das kann jeder sich anschauen, das ist. Wenn ich jetzt mir Saw 1 bis 6 anschaue, gehe ich raus und schlachte irgendwelche Leute. Aber wenn ich Call of Duty zocke, gehe ich auch nicht mit meiner Kanone raus. Ich finde, da muss man ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Sage ich jetzt hier nicht öffentlich.
Hat eine Konfetti-Kanone.
Schlüsselkanone. Nee, aber ich will damit nur sagen, ich finde, ich weiß es nicht. Ich habe keine statistischen Beweise dafür, aber ich glaube nicht, dass wenn so ein Plakat aufgehängt wird, dass die Anzahl der Gewaltdelikte sich drastisch erhöht, beziehungsweise wenn das Plakat nicht gehangen hätte, würde trotzdem was passieren, weil diese Leute einfach Bock drauf haben. Und ich glaube nicht, dass es wie bei so einer Wahl ist, wo man immer sagt, ja, es gibt heute einen Wahltag, viele Unentschlossene, und mit dem Plakat haben die jetzt die Unentschlossenen quasi auf ihre Seite geholt, so von wegen, ah ja gut, dann nehme ich die Axt aus dem Schrank und gehe raus. Und also ich glaube, die Gewaltbereitschaft muss vorher schon vorhanden sein und da ich sehe dieses Plakat, wie es bei mir ankommt, als überzeichnetes Mittel der Provokation, über deren Geschmacklosigkeit man sich, glaube ich, nicht streiten muss, weil es geschmacklos ist, weil da irgendwie ein Toter ist. Aber dann reden wir hier über Teile der modernen Popkultur und ich finde es trotzdem übertrieben, dass eine Staatsanwältin meint, dass sie sich über die Presse darüber, über so ein Plakat profilieren muss, weil dann kriegen diese Leute genau diese Aufmerksamkeit Und die helfen quasi den Leuten, dass den Aufkleber überhaupt zu verbreiten, weil so viele Aufkleber hängen hier gar nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich fand, es war erstaunlich viele Plakate, die ich gesehen habe, zumindest in Bonn waren es ja einige. Will auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich denke, ich habe alles aufgeschrieben. Es ist natürlich ein Aufbauen einer Drohkulisse, die vor einem vermeintlichen Derby, ja, kann man sagen, wie man will, natürlich dann aufgebaut wird. Ich muss aber sagen, was ich positiv finde, und jetzt will ich die Brücke schlagen zu den Dingen, die gut gelaufen sind, dass sich von vielen Seiten der Fans alle auch dazu, Distanzierung, soll man sagen, wie es ist. Also, dass ich distanziert wurde, dass kreative Ideen umgesetzt wurden, wie jetzt zuletzt von Henny Nachtsheim, ne, der da so ein ganz anderes Plakat entworfen hat, wo sich dann viele.
Ja, aber genau so muss man auch darauf reagieren. Ja.
Genau, und das
so.
War genau. Ja. Genau, und das war wesentlich besser. Das ist das, was ich auch mal herausstellen will, wenn wir immer, das ist immer diese, du musst ja immer zwei Seiten sehen, und dann finde ich das auch wichtig, dass hier was Positives zur Erscheinung kommt, und dann siehst du, okay, da gibt es Leute, die wollen das gar nicht, und die haben dann Flagge gezeigt, das finde ich auch gut.
Das ist genau, aber ich finde, so finde ich es gut. Ich finde, wie der Henny reagiert hat, ist perfekt. Ja. Er hat es im Endeffekt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, was es im Endeffekt auch teilweise ist. Und so kannst du aber dem komplett den Drive rausnehmen, indem du das lustig machst und ein bisschen Ironie das siehst und nicht so tust, als wenn die Gefahr besteht, dass jeder Frankfurter in seinen Schuppen geht und eine Axt rausholt.
Also aber Sven, du wolltest noch was sagen. Wir haben dich.
Ja. Nein, alles gut. Mir geht es darum, dieser Zwang zur Distanzierung. Also es wird doch keiner glauben, dass wir vier, die wir hier sitzen, dass es irgendeinen gibt von uns vier, der das gut finden würde. Also eine Nummer, ja, wie steht ihr denn zu sowas? Findet ihr das gut? Das ist ja auch wieder so ein Krampf, der da von außen reingetragen wird. Also jeder, der drei hat, das heißt, er macht auf den Hof, wird so ein Plakat einfach widerlich finden. Punkt, aus, Ende. Und dann, und wie es Henny gemacht hat, mit Humor umzugehen, war ein cooles Video, schönes Ding, aber damit ist es dann auch echt gut. Aber jetzt so diese Nummer, also weißt, es wird ja, man hat ja wirklich das Gefühl, es haben einige, hoffen ja fast, dass da was passiert am Wochenende. Das ist ja kaum zu ertragen, was da teilweise abgezogen wird.
So sieht's aus.
Jetzt nochmal ganz kurz, Sven, kannst du uns vielleicht die eine oder andere Erläuterung, denn ich hatte das ja auch in meinem Beitrag geschrieben, wurde dafür auch so ein bisschen kritisiert, dass ich ihr ganz klar mal belegen soll, was ich auch habe, aber egal. Wie das von Darmstädter Seite aussieht, denn ich habe nämlich auch da das Gefühl, dass auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Nee, also es ist wohl, also wie soll ich sagen, in Darmstadt ist mein Eindruck, wird das Ganze etwas anders wahrgenommen. Jetzt bin ich nicht so nah an Ultras und sonstig dran, sondern stehe da mit Leuten meiner Alterskohorte auf der Gegengraden. Also es ist schon so, dass für viele Darmstädter das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist von außen. Ich muss aber sagen, es gab in Darmstadt in der Saison noch keinen einzigen Vorfall außerhalb von Stadien oder in Stadien. Also es wurde auch noch bei keinem Spiel gezündelt in irgendeiner Form, also von den Fans wohlgemerkt. Ansonsten wird das Böllenfalltor ja gern genommen, um da ein Silvesterfeuerwerk abzufeiern.
Muss man sagen,
ja. Block. Aber es ist schon so, wie soll ich sagen, dass da auch jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht auf Schitters Seite. Also man geht schon davon aus, dass da auch diese Kategorie C, wie es dann immer so schön heißt, dass es da auch einige Fans gibt, die am Sonntag beim Spiel sein werden. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass sich dann mit sich selbst prügeln müssen, wenn sie wollen. Wahrscheinlich auch ein paar da sein.
Ja, ich hoffe, dass die, wenn sie sich treffen, dann sollen sie sich im Wald treffen und ansonsten uns unbehelligt lassen.
Darf ich eine kurze Frage dazu in die Runde stellen, was ich nicht verstehe? Es redet jeder von Hochrisikospielen und keine Ahnung was. Und dann findet das um 17.30 Uhr statt?
Ja, gell, okay, wo es dann dunkel wird.
Wo schon alles dunkel ist bei der Anreise, wo du kaum vernünftig trennen kannst.
Genau.
Wer legt denn sowas? Also
der Grundgedanke war, dass sie gesagt haben, die Leute müssen am Montag arbeiten, da können alle so viel saufen. Wobei, weil, also wenn einer Bock darauf hat, dann wird er auch, ich werde auch am, wir treffen uns ja jetzt alle am Sonntag, ich werde auch trinken. Also weiß ich nicht.
Ich wollte nur einen Glühwein trinken, ich weiß gar nicht, was du hast.
Deswegen treffen wir uns erst um zwei.
Ja, naja, also ja. Genau. Also wer das vorhat, der macht das auch. Das ist auch egal, ja.
Aber ich finde den guter Punkt, weil dunkel und finde ich echt, also.
Weiß aber nicht. Zwischen dunkel und hell gibt es dann schon nochmal einen Unterschied in der und die Empfehlungen in Darmstadt lauten ja auf keinen Fall mit Lilienschal allein in die S-Bahn rein und große Schals.
Ja, aber dann, also dann machst du das Ding doch auch wieder größer.
Ich habe nicht so oft gehört. Also ich glaube nicht, ja, dass man in der S-Bahn das einmal also, passiert. Also kann ich mir jetzt nicht das vorstellen.
Das glaube ich auch nicht.
Also ich glaube nicht, dass du in der S-Bahn dich reinsetzt, wo ganz normal, also das hört sich ja so an, als wenn jeder Eintracht-Fan, als wenn wir hier Partizan Belgrad Derby hätten, irgendwas. Also ist es ja nicht. Also,
und genau
das. Saloniki Dortmund.
Und genau, genau.
Du solltest solchen, vielleicht nicht durch Altsachsenhausen am Kiefer
vorbei. Genau, genau.
Also, dann bist du aber auch selber schuld.
Aber genau solchen, solchen Szenarien. Also man muss auch, wie du, der Basti das jetzt schon angedeutet hat, muss man auch irgendwo entgegenwirken und muss entdramatisieren. Das ist auch genau der Punkt. Denn es ist nicht so, und da kannst du von ausgehen, dass du, wenn du mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof als in einem gemischten Pool aus verschiedenen Menschen angegriffen wirst, weil du einen Lilienschal hast. Also wenn das wirklich passiert, sollte das passieren, dann haben wir ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Problem.
Genau, das finde ich dann auch, ja.
Und dann, okay, aber das wird nicht passieren. Also das ist ja auch keine Todesfeindschaft. Und alles,
nein, ich bin da komplett bei euch. Also mein Eindruck ist, dass das Spiel in Frankfurt, also zumindest Außenwahrnehmung ist ja immer, ist ja in der Außenwahrnehmung ist ja wenig passiert, das Spiel in Frankfurt aber schon nochmal eine andere Bedeutung hat, als es in Darmstadt ist, ein Stück. Ja. Also die Darmstädter finden es, glaube ich, ziemlich geil und cool, jetzt mit der Eintracht auf Augenhöhe zu sein. Man steht ja in der Tabelle so Frankfurt. Und die Frankfurter denken sich, Alter, was ist denn da los? Da kommt auf einmal so, dann noch, ja, mit Erfolgsfans und Sympathiegewinnern und sowas kommt hoch, spielt mit uns in der Liga, mal wieder das Körbchen, wir sind in Hessen die Nummer 1. Ja. Also das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also ich habe irgendwo den Satz gelesen, wenn die Eintracht am Sonntag 2-1 gewinnt, geht am Montag in Darmstadt das Leben ganz normal weiter.
Ja.
Also weil,
ist ja auch im Endeffekt,
das ist
ja
euer Vorteil. Das drückt die Bedeutung des Spiels aus ungefähr.
Das ist ja auch euer Vorteil, genau.
Ja,
also ich sehe es ganz auch so. Klar. Ich glaube, was der Marvin gesagt hat, wenn das wirklich passiert, dann, das würde mich dann auch richtig ankotzen. Wenn ganz normale Fans mit Schal und Familien am Hauptbahnhof aussteigen in die S-Bahn und werden irgendwie am Bahnhof oder in der S-Bahn angegriffen, irgendwelche Unbeteiligten, dann würde ich mir auch wünschen, dass die Eintracht-Fans, die da auch was zu sagen haben, und hier, da reden wir über unsere bekannten Vereinigung, dass die auch da, also, dass die auch was dagegen haben. Weil die können sich gerne untereinander, können die gerne alle machen, was sie wollen. Das ist mir scheißegal, wenn die das irgendwo machen. Sobald lang keine Unbeteiligten dabei sind, bin ich da eigentlich ziemlich entspannt. Aber das finde ich auch nicht. Das darf auf keinen Fall passieren. Und meiner Meinung nach wird es auch nicht passieren. Weil die Mainzer haben das auch immer, haben auch mal so ein Fass aufgemacht. Die haben gesagt, nach Frankfurt, da fahren wir nicht hin. Und dann fragst du mal hin, ja, wieso denn? Ja, zu mir hat einer in der S-Bahn Hurensohn gesagt. Ja, sorry, also. Dann denke ich mir, ich hoffe einfach nur, dass die Leute, alle Beteiligten am Sonntag ruhig bleiben und dass nicht jeder Furz, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn zwei Leute sich mal irgendwie anschreien, dass die Polizei irgendwie völlig übermotiviert ist und dass die Leute jede Pisse zum Drama machen. Weil meiner Meinung nach wird weil die Polizei weiß ja Bescheid, meiner Meinung nach tippe ich jetzt, das ist mein erster Tipp heute des heutigen Tages, tippe ich am Sonntag, wird nichts Großartiges passieren.
Ich gehe auch davon aus, dass bis auf die Gruppen, die das im Vorhinein geplant haben, das ist auch meine Hoffnung, nicht großartig Dinge eskalieren werden. Ja, die Leute, die das im Vorhinein geplant haben und sich gegenseitig die Köpfe einrennen, okay, dann ist das so. Aber wenn jeder von uns auch diesen Willen in sich trägt, hier zur Deeskalation beizutragen, nicht alles überzudramatisieren und einfach mit einem ordentlichen Selbstverständnis und ordentlichen Menschenverständnis, ja, seinem Gegenüber, egal welchen Schal er trägt, da hinzugehen, dann ist es okay. Und wenn irgendjemand mal blöder Typ oder was weiß ich, oder Wichser oder so sagt, dann ist es so, aber dann muss man auch sagen, hier komm, geh weg, genau. Und dann hole ich mir ein Bier und lass den Typen, weil es ist natürlich Fußball. Und das ist ja ganz klar, ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Und es ist nicht jeder Typ, mit dem ich auf der Zeit sehe, den finde ich toll. Und auch nicht jeder Typ, der mich auf der Zeit sieht, findet mich toll. Und da gibt es halt Leute, mit denen willst du nichts zu tun haben, die gibt es auch im Stadion. Ne? Aber trotzdem wird jetzt hier kein Bürgerkrieg ausbrechen. Ja? Und davon
genau, ich das ist, glaube ich, das ist ein gutes Schlusswort. Es wird am Sonntag keinen Bürgerkrieg geben, sorry.
Also. Nein, den wird's, und was ich auch sagen muss...
Den gibt's danach.
Das ist genau der Punkt. Sven, erzähl erstmal fertig, dann schließe ich nämlich genau da an.
Was ich auch noch sagen muss, das Nachtheim-Plakat ist witzig einerseits, also da ist viel Humor drauf, neben dem Ganzen die Spitze. Aber hey, also ich will jetzt auch nicht, dass die 50.000 alle im Stadion stehen und schunkeln am Sonntag.
Genau.
Da darf schon Derby-Stimmung sein. Dankeschön. Und da darf schon wenn es um Fußball geht, darf da schon Emotionalität und Aggression drin sein. Alles okay. Also ich, wie soll ich sagen, doch keiner eine Kuschelstimmung haben am Sonntag. Da kann es ruhig im Stadion richtig zur Sache gehen, darum alles gut. Und danach geht jeder heim, hat noch einen schönen Abend und fertig.
Ja, aber genau dieser Punkt, wenn wir das jetzt wegtransportieren von den Fans, ich glaube, wer an diesem Tag den wesentlich größeren Druck hat, das sind wirklich diese Spieler auf dem Platz und gerade bei der Eintracht. Ich denke schon, dass durch die vergangenen Ereignisse da etwas geschaffen wurde, was, glaube ich, nicht optimal für die Eintracht-Spieler ist, ganz abgesehen davon, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, dass Bundesligaspieler sind, das auch aushalten müssen. Aber ich denke, dass was auf dem Platz passiert, wesentlich schwieriger zu kalkulieren ist. Gehe ich zumindest von aus.
Ja.
Da gehst du, denke ich, ziemlich richtig von aus. Ja. Wie waren denn die Begegnungen in der Vergangenheit auf dem Platz so?
Auf dem Platz gab es ja sozusagen drei Eintracht-Siege Darmstadt, aber es gab halt auch Spiele, es gab ja auch schon mal einen Toten bei einem Benefizspiel in Darmstadt sogar.
Also, da ist ja die Tribüne runtergefallen. Also,
ja, ganz, ganz ehrlich,
runtergefallen, wenn ich zum Zug wollte.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn aber ich einen 7 Meter hohen Zaun klettere und dann da runterfalle, dann habe ich halt auch irgendwo in meiner Denkweise ein bisschen was falsch gemacht, oder?
Aber nur ein bisschen was.
Komisch eigentlich, dass damals, das hat mich gewundert, weil der Rainer Wendt erzählt doch immer, wann gibt's den ersten Toten? Warum hat der Rainer Wendt das nicht ausgeschlachtet? Komisch. Ja. Naja, ich sag euch, was am Sonntag passiert. Hier wird eine Hitze gemacht die ganze Zeit, wochenlang. Dieses Scheißspiel geht 0-0 aus. Das ist so langweilig. Und jeder ist froh, wenn er wieder zu Hause ist.
Ja, unsere Prognose war doch in der letzten Woche schon, dass quasi jede Mannschaft in ihrem kurz vor ihrem 16er steht und die quasi nichts anderes machen, als sich so über eine Entfernung von 30 Metern den Ball hin und her zu spielen.
Ich würde sagen, die arbeiten gemeinsam gegen den Ball.
Der Ball irgendwo raus. Jeder versucht, den Ball zum Gegner zu spielen, weil er nicht haben will.
Es könnte ja mal wieder jemand Fußball spielen, um auf einen Blogbeitrag von gestern zu verweisen.
Ja, der war sehr gut übrigens. Ja. Können wir die Chance stellen.
Ja. Ansonsten, nee, also ich glaube, das wird ein Graus. Also von uns vier wird niemand ein gutes Spiel erwarten am Sonntag, oder?
Nee. Also ich meine, das ist ja auch ehrlich gesagt...
Schönheitspreis gibt es da keinen.
Nee. Das ist wie, auch wieder Not gegen Elend. Du hast die spielerische Armut, die die Eintracht seit Wochen mit sich, seit Monaten, was weiß ich, fast Jahren mit sich herumträgt. Naja, aber also auf jeden Fall seit Monaten. Und du hast natürlich Darmstadt, die jetzt auch nicht darauf aus sind, ihr Spiel zu betreiben, sondern irgendwie Punkte sich zu erhamstern. Und das ist auch das, was sie gut können. Aber das wird nicht schön. Und auch gerade in Anbetracht der Tatsache, man muss natürlich auch sehen, wie es halt vorher und alles läuft. Aber ich gehe auch davon aus, dass am Ende dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass wir hier ein tröges 0-0 erleben. Und weil keine Mannschaft so richtig weiß, wie sie den Ball nach ins Tor buxieren sollen. Ja? Kann ich mir gut vorstellen. Aber natürlich könnte man jetzt auch wieder auf unsere Verletztenliste zu sprechen kommen, wobei ich weiß nicht, ob das einfach nur Ausflüchte sind, aber ich kann mir einfach grundsätzlich nicht vorstellen, dass es ein schönes Spiel wird. Dafür ist bei beiden Mannschaften, so ehrlich muss man ja auch sein, der Trend not your friend.
Ja. Indeed.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich freue mich. Aber die Sache ist die, ich freue mich eigentlich eher auf euch auf Weihnachtsmarkt. Und so, weißt du, ich habe jetzt gar keine, an dieses Spiel habe ich jetzt gar keine großen Erwartungen. Und entweder geht's, was ich nur will, wenn die Eintracht wirklich verlieren sollte, dann soll die Eintracht komplett verlieren, dass wir hier damit irgendwas passiert. Also ich habe keinen Bock, dass die Eintracht 0-1 verliert, 0-0 spielt. Entweder soll die Eintracht 4-1 gewinnen oder 4-1 verlieren, eins von beiden.
Aber das ist halt genau, das ist halt genau die Gefahr, sorry Sven, jetzt hake ich dir schon wieder ein. Das ist halt wirklich genau die Gefahr. Denn das ist schon ein richtungsweisendes Spiel für die Eintracht, ganz klar. Wenn es hier deutlich positiv ausgeht, dann hast du Teile deiner Fans auch besänftigt und auch schlägst auch wieder in die richtige Richtung ein. Wenn das Ding nach hinten losgeht, ist der Druck, und das wollte ich auch vorhin eigentlich sagen, indem ich mich vorhin so unglaublich umständlich ausgedrückt habe, wenn die Eintracht verliert, dann gibt's auch, dann sind die Fans auch eher enttäuscht bezüglich der Mannschaft, bezüglich der Leistung der Mannschaft, bezüglich dem, womit dieses Spiel auch teilweise künstlich aufgeladen wurde, ja. Und das ist, dann kannst du natürlich immer noch weiter in eine Negativspirale reinrutschen, die sich hier keiner wünschen kann. Also es ist schon ein bedeutendes Spiel. 0-0 ist dann bei solchen Dingern immer der typische Ausgang, aber ich freue mich, dass es nicht dieses typische Larifari 0-15-Spiel ist. Deswegen gehe ich auch gern am Sonntag endlich mal wieder ins Stadion. Somit ja. Ich hab Bock.
Man muss ja auch mal sagen, bei allen Dings, wir brauchen, und egal ob es jetzt Darmstadt ist, wir brauchen auch diese drei Punkte langsam. Wir brauchen, ja, egal wer es jetzt wäre. Also ja. Es ist so, langsam müsste die Eintracht aus ihrer komischen kleinen merkwürdigen Krise mal rauskommen. Und ich habe schon, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel auch, weil eigentlich, ich hätte, weiß ich nicht, weil Darmstadt, für Darmstadt ist es ja, der Sven wird es jetzt vielleicht gleich bestätigen, aber für euch ist das Spiel ja eigentlich wie gemalt. Weil ihr habt nichts zu verlieren, ihr stellt euch eh die ganze Zeit hinten rein und ihr habt gesehen, dass wir gegen Augsburg genau diese Probleme hatten gegen tiefstehende Mannschaften. Korrekt. Und ihr habt gesehen, dass wir jetzt mit der Konzentration auch nicht so gut haben. Das heißt, einen Standard-Eye-Touch-Zulu steht plötzlich 0-1 und keiner weiß, was los ist. Und dann will ich die Eintracht mal sehen, weil wir haben dann auch nicht den Spirit zu sagen, hey, wir kommen jetzt nochmal zurück. Und da, ich habe wirklich davor, ich habe Angst davor, dass Darmstadt irgendwie glücklich durch einen Standard mit einzelnen Führungen geht und dann wird es eng.
Ja, also ich sehe es auch so, also 0-0 wäre für die Eintracht eigentlich eine Niederlage. Also wenn du vor der Saison gesagt hättest, Derby 15. Spieltag und Darmstadt steht vor der Eintracht in der Tabelle. Ich glaube, außer einem Landstrich in Südhessen hättest du keinen gefunden bundesweit, der da irgendwie zugestimmt hätte oder der gesagt hätte, ja, ist aber realistisch und passt. Also die Eintracht muss schon gewinnen, vor allem ihr geht ja dann nach Dortmund und also die Vorstellung mit einer Niederlage am Sonntag, dann brennt aber mal richtig der Baum. Also
ja, vor allen Dingen, weil du dann mit dem Spirit in Dortmund, da verlierst du 7-1 in Dortmund oder so, und das ist nicht übertrieben. Also Dortmund hat 4-1 gegen Stuttgart gewonnen.
Und wenn die Eintracht sollte das eine Tor für uns schießen, das glaubst du doch im Leben nicht, da verlieren wir so
Hummels. 0.
Achso, Eigentor Hummels, ja. Okay. Ja, gut. Akzeptiert.
Aber das heißt, die Situation ist für Darmstadt am Sonntag wirklich wie gemalt. Einerseits, ja. Andererseits.
Ja gut, wenn ihr verliert, dann also ist ja auch alles in Ordnung.
Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen die Auswärtsspiele an. Das Auswärtsspiel in Ingolstadt war wirklich extrem schwach. Also man ging zwar in der 6. frühen Führung, das kann der Eintracht Hoffnung nur machen, spielte dann aber irgendwie 84 Minuten keinen Fußball. Da war ich im Stadion, das war wirklich grauenhaft. Auf der anderen Seite hast du in Stuttgart 90 Minuten. Ich glaube, es gibt kaum eine Mannschaft, die diese Saison, Stuttgart jetzt vielleicht Augsburg am letzten Wochenende ausgenommen, die so dominant war beim VfB und hast das Spiel 2-0 verloren. Das lag einfach daran, dass Tüton einen Riesentag hatte. Ansonsten hätten die Darmstädter das spielen müssen.
Ja, war ein bisschen paradox irgendwie, gell? Weil das war, da, ich habe das Gefühl gehabt, Stuttgart und Darmstadt haben irgendwie die Rollen getauscht.
Ja, Darmstadt hat richtig guten gespielt. An dem das war mit Abstand das beste Saisonspiel eigentlich.
Genau, das habe ich auch gesehen, das Spiel. Und es war irgendwie ganz komisch.
Und du verlierst das. Das heißt, wenn du so eine Linienmannschaft am Sonntag bekommst, wie sie in Stuttgart gespielt haben vom Fußball her, dann wird es für die Eintracht ein richtiges Brett. Also weil Darmstadt ist nicht die Mannschaft der ersten paar Spieler, die nur hinten drin steht, hochweit nach vorne. Genau. Dann Wagner oder ein Strohengel legt ab und Rausch und Heller stürmen über die Außen raus und gucken, was dann passiert. Und viel mehr ist es nicht gewesen, sondern es gibt schon immer wieder Phasen, von so 15, 20 Minuten pro Halbzeit, wo du eben auch Ballkontrolle siehst, Rachepässe siehst, wo das Spiel einfach anders stattfindet als früher, als mal sozusagen Darmstädtern zugeschrieben wird. Und es wird spannend zu sehen sein, was am Sonntag zu sehen ist. Weil, wenn du die Ingolstädter Linien siehst, dann geht es 4-0 für die Eintracht aus. Da habe ich wenig Zweifel dran, weil mit der Leistung hast du auch in der zweiten Liga Probleme, die sie da vollführt haben. 1-0. Wenn du die Stuttgarter Linien siehst, dann haben sie gute Chancen, das Ding zu gewinnen in Frankfurt. Außer Radetzky hält wie Tüton an dem Tag und weiß, in Situationen gibt es Tore, das kann halt immer sein. Aber es gibt da so zwei Gesichter auswärts momentan.
Ja, also
wenn du die Auswärtsspiele vorher nimmst, Sieg in Augsburg, Unentschieden in Dortmund noch dabei, also auswärts sind die Linien ziemlich stark diese Saison. Du hast auf Schalke nicht verloren, du hast in Leverkusen gewonnen.
Ja.
Da ist schon eine Wucht dahinter.
Eigentlich absurd, wo ihr die Punkte geholt habt. Ne? Ja. Also das ist schon, also da muss ich wirklich auch meinen Hut einfach ziehen. Das sage ich auch öfter. Ich nehme ja die Darmstadt auch öfter, auch wenn es dem einen oder anderen mit Sicherheit auf den Keks geht, auch so ein bisschen als Beispiel, wie du dich doch in der Liga ganz gut durchwurseln kannst. Und ich finde auch den Ansatz von dir zu sagen, dass auch durchaus im spielerischen Bereich da etwas stattfindet, das ist durchaus legitim. Da will ich auch jemanden mal ein bisschen hervorheben, der zwar komplett noch nicht diesen, ja, also diese 90-minütige Durchdringung hat, aber auch ein Rosenthal hat immer wieder Ansätze, wo du sagst, okay, du merkst, dass es halt ein Fußball mit höherer Qualität ist, ne?
Ja, also es ist auch so, dass das klar war, ich bin ja in Darmstadt akkreditiert in der Saison, weil ich ja auch für die Jungle World über Darmstadt öfters schreibe. Und es war so, dass gegen Hoffenheim bei der Heimspiel war, es war 0-0 der ganz, ganz miesen Sorte, wo auch die Hoffenheimer nichts auf die Kette gebracht haben und die Spieler in der Mixzone wirklich gefragt wurden, macht denn dieser Fußball Spaß, den sie spielen über 90 Minuten? Und dann die nächste Frage war, ja, wollen sie das denn die ganze Saison so spielen? Und du auch schon in der Pressekonferenz dann merktest, dass Schuster, dass da klar im Spiel, das kannst du nicht die ganze Saison durchhalten, wie sie es zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Es müssen Nachjustierungen stattfinden. Die gibt's. Was man sagen muss, was ein Riesenfaktor ist für Darmstadt, ist, wenn mich alle wieder auslachen, Sandro Wagner. Unterschied vorne drauf. Ist wirklich so. Okay, Engel und der ist ein richtiger Bundesliga-Stürmer geworden in Darmstadt. Weiß nicht, ob es je war oder nicht war. Also er sagt, er ist zufrieden mit seiner Karriere. Also ich finde den absoluten Klassenspieler da vorne drin. Und wie der sich aufreift, wie der in die Zweikämpfe geht, wie der die Bälle holt. Jeden Respekt. Jeden.
Ich will auch ganz kurz einen Punkt anführen, den du in unsere Shownotes irgendwie reingeschrieben hast. Und zwar hattest du ja auch gefragt, wir können auch gleich wieder direkt zum Spiel gehen, aber du hattest ja auch gefragt, wenn es irgendeinen Spieler gibt, den ihr von Darmstadt bei der Eintracht euch vorstellen könntet. Ich habe lange überlegt und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich fast keinen Namen gefunden. Es gibt nämlich für mich, ehrlich gesagt, auch von dem Selbstverständnis der Eintracht heraus, kaum einen Spieler, den ich dauerhaft von Darmstadt bei der Eintracht sehe, müsste, aber mit einer Ausnahme, und zwar ist ein Spieler, der mir damals schon ganz früh eigentlich ganz gut gefallen hat zu U21-Zeiten, und das ist eben jener Sandro Wagner, bei dem ich durchaus jetzt das Gefühl habe, dass er sich endlich in der Bundesliga etablieren kann. Ich mag seine arrogante Art teilweise, seine selbstherrliche ich bin der Fußballkönig-Roboter Art, ja, aber das ist auch manchmal das, was du brauchst, und das gefällt mir.
Ja, also bringt sich auch ein, also du hörst auch von seinen alten Vereinen, gab es ja auch über seinen Charakter diverse negative Berichte. Wenn in Darmstadt dich umhörst und ihn erlebst nach den Spielen und auch mal so ein bisschen reinhörst, du hörst nur Positives. Also da ist nichts Negatives in irgendeiner Form zu hören. Mhm. Ich habe die Frage deshalb auch ein Stück weit gestellt, um zu verdeutlichen, dass in Darmstadt eigentlich keiner dabei ist, der für einen anderen Verein jetzt sofort interessant wäre. Ja. Also, weil Darmstadt funktioniert echt nur übers Kollektiv und da ist es dann auch fast schon egal, ob ein Garic jetzt gesperrt ist am Sonntag und dann eben Jungwirt spielen muss oder ob du dann auf der linken Seite mal im Rausch einen Tobi Kempe wieder spielen hast, sondern das Kollektiv und das System steht eben sozusagen drüber. Und das sind ja im Endeffekt alle Spieler, die niemand mehr wollte woanders. Also ja. Niemeyer, Wagner, Rausch, kannst ja durchgehen bis zum Torwart im Endeffekt. Matenia war Nummer 4 in Mainz und spielt jetzt Bundesliga als Nummer 1.
Ja, stimmt.
Ja, ich finde den einzigen Spieler, ein Spieler, den ich mir von Darmstadt bei der Eintracht wünschen würde, der spielt aber, glaube ich, bei euch sogar nicht mal, ist Mario Vrančić. Also den finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist meine Frage jetzt an sich. Wieso kommt der bei euch nicht zum Zug? Ist der irgendwie länger verletzt gewesen? Oder? Weil ich habe eigentlich bei ihm gedacht, Mario Vrančić wäre so der Königstransfer von Darmstadt. Den hätte ich mir sogar fast bei der Eintracht gewünscht, irgendwie als Schendera-Ersatz.
Es ist so, dass Mario Vrančić mit Yannick Stark zusammen, das sind die beiden teuersten Transfers der Darmstadt 98, beide im Endeffekt kaum auf Einsatzzeiten kommen. Also Stark steht meistens noch nicht mal im Kader.
Ja.
Und Vrančić sitzt nur auf der Bank, hat, glaube ich, meines Wissens kein Spiel von Anfang an gemacht, ein Spiel von Anfang an gemacht. Rosenthal ist einfach der Bessere auf der Position, okay, muss man so sagen. Und der Schuster ist schon so, bis der mal wechselt, muss viel passieren. Also bis der mal seine erste Elf wechselt, gab immer so einzelne Positionen, aber ansonsten spielt er fast immer mit der gleichen Elf. Also Darmstadt hat Slobodan Rajković verpflichtet. Ich warte seit Wochen drauf, dass er mal von Anfang an spielt. Das war letztes letzten Jahren einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Und der sitzt in Darmstadt hartlich auf der Bank, eben Sulu Calderola spielen. Und auch da tut sich nichts. Also Schuster ist einer, der sehr an seinen Spielern festhält. Auch die Bankspieler sind fast immer die gleichen. Es gibt nicht so, dass du mal sozusagen in den Kader reinrutschst und dann wieder raus. Und wenn du mal drin bist und nicht im Training immer reinhaust, dann bist du auch im Kader dabei. Du hast zwar kein natürlich, aber du hast eine faire Chance, eine gute Chance dabei zu sein. Da passiert relativ wenig im Vertrauen auf die Spieler.
Aber ich glaube, diese Mannschaft zeichnet sich auch dadurch aus. Also ich glaube, dass da nicht so viele Veränderungen sind. Da greift dann jedes Rad ins andere. Und ich war, glaube ich, vor 3 Wochen, war ich im Apfelwein Wagner und mit dem Peter Niemeyer, der war auch da auf dem Geburtstag. Dann habe ich so ein bisschen mit dem Peter Niemeyer reden können. Der hat mir auch gesagt, diese Truppe ist, und da hat er auch, da schließt das an, was der Marvin gesagt hat oder was du auch zum Sandro gesagt hast, zum Sandro Wagner. Dann fühlt sich vielleicht auch so jemand in so einer Mannschaft wohl. Und der Peter hat gesagt, die Mannschaft geht auf den Platz und das Einzige, was die alle zusammen wollen, ist dem Gegner es irgendwie so ekelhaft wie möglich machen. Und er hat gesagt, die Gegenspieler sagen es auch zu ihm. Die sagen, ey, es ist einfach ekelhaft. Und ich kann es mir sogar auch vorstellen, weil es dann halt echt ekelhaft ist, wenn du dich 90 Minuten irgendwie gegen diese Darmstädter Mannschaft wehren musst. Und der Peter hat auch zu mir dann gesagt, was anderes wollen die auch gar nicht, weil die auch wissen, dass sie es nicht können. Also und das finde ich eigentlich eine wichtige Sache, weil es gab zum Beispiel so Aufsteiger wie Breitenreiter, der hat dann, glaube ich, irgendwann hat er so ein bisschen überzeichnet, dass Breitenreiter in Paderborn dann so probiert hat zu sagen, ja, wir fangen jetzt hier an, auch riesig Fußball zu spielen. Und das wurde denen dann am Endeffekt, wurde das denen ein bisschen zum Verhängnis, glaube ich. Und das macht Schuster gut, weil er keinen Zentimeter abrückt und immer diese volle Einsatzbereitschaft hat. Und ist doch super, wenn ihr Rajkovic noch auf der Bank habt, weil wenn irgendeiner sich mal verletzt oder, oh sorry, ich wollte jetzt nicht bei euch auch anfangen.
Basti, Mann, Scheiße.
Nein, aber dann habt ihr doch noch irgendwie einen, die dann länger dabei sind und diesen Spirit auch leben können. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, bei Darmstadt, und mir ist der Fehler im Rasenfunk, als ich dazu Gast war, auch passiert, man darf niemals vergessen, wo diese Mannschaft herkommt. Und die dürften eigentlich nicht mal Bundesliga spielen und die dürften nicht mal im oberen Drittel der zweiten Liga sein. Und dafür machen die das unfassbar gut und da braucht man auch nicht drauf warten. Ja, die brechen noch ein, ja klar brechen die irgendwann ein. Aber das ist eigentlich schon so krass, was da geleistet wird, dass man niemals, man darf niemals irgendwie es als selbstverständlich nehmen, dass diese Mannschaft überhaupt in der Bundesliga ist.
Nee, ich habe auch mal was geschrieben, bei mir im Blog dazu, die längste Serie im deutschen Profifußball, weil den hat man ja schon in der dritten Liga erzählt, nachdem es aufgrund des Lizenzentzuges für die Offenbacher den Klassenerhalt schafften, relativ gut mitspielten. Das hält nicht an. Das schafft ihr nicht. Auf einmal sind sie aufgestiegen, dann waren sie in der zweiten Liga oben. Ja. Da gab es in der zweiten Liga immer sozusagen, die brechen schon noch ein und die brechen weg und das halten die im Leben nicht durch. Und auf einmal sind sie in der Bundesliga und was kriegen sie in der Bundesliga zu hören? Die brechen noch ein. Das ist so eine Nummer, die seit Ewigkeiten läuft. Und Basti, zu dem, was du gesagt hast, Schuster hat auf der nach dem Spiel gegen Mainz gesagt, da haben die Darmstädter so die erste halbe Stunde mal versucht, Fußball zu spielen, haben Räume gelassen, aber sah optisch schön aus, offensiver die Mannschaft. Und Schuster hat gesagt, wir haben gespielt, was wir können und nicht das, was wir wollen. Und also auf diese erste halbe Stunde bezogen. Hat dann auch 2-0 geführt. Und das trägt sehr, sehr genau aus, Darmstadt Fußball spielt. Also sie spielen ein klares System, sie nach einer klaren Vorgabe und nicht nach dem, was eventuell einzelne Spieler können, was aber für die Mannschaft gefährlich ist, weil du dann dem Gegner entsprechende Räume gibst. Um mal ein Beispiel noch zu bringen, es schafft keine Mannschaft gegen Darmstadt ins Pressing zu gehen, weil der Ball viel zu schnell hoch und weit nach vorne gehauen wird. Das mag gleich aussehen. Das ist ein Fußball, den man in der Form nicht mehr kennt in der Bundesliga.
Ja, aber das ist vielleicht genau euer Ding. Also das ist genau super, weil da hast du diese ganzen modernen Trainer, die den Ball hinterherjagen wollen, aber dann ist der Ball schon in der Luft. Dann fällt dir noch nichts mehr.
Und um mal wieder Werbung für den Blogbeitrag von mir gestern zu machen, ja, kaum noch Mannschaft, was mit dem Ball anfangen können, wenn sie den haben. Also das ist ja Darmstadt wirklich fast pervertiert nach dem Motto, Leute, nehmt ihr den Ball und zeigt mal, was ihr damit machen könnt. Und wenn ihr nichts damit machen könnt, dann machen wir einen Konter und gewinnen das Ding 1-0. Das ist das, was passiert. Du kommst nicht ins Konter. Darmstadt hat in der zweiten Liga keinen einzigen Gegentreffer nach einem Konter bekommen. Aufstiegsjahr. Keinen einzigen. Und in der zweiten Liga ist dieses Spiel noch viel mehr das Alleinstellungsmerkmal aller Vereine als in der ersten. Also weil da kann wirklich keiner kicken. Die können alle nur gegen den Ball kontern und dann einen machen. Und das schaffen und das so als System zu halten, und das Pressing wegzunehmen, ist wirklich die große Stärke, die Schuster mit Darmstadt geschafft hat und die dazu geführt, dass Darmstadt eben diesen Durchmarsch hinbekommen hat. Ist ein altes System, muss nicht funktionieren, aber in Darmstadt ist es mega erfolgreich.
Ja.
Alle ins Koma gelabert.
Nee. Ich denke drüber nach. Also bei mir ist es im Endeffekt nur so, ich kann dir, Sven, danke für deine Ausführungen, da kann ich im Endeffekt nur zustimmen. Ganz kurzer Einschub. Ich verfolge Darmstadt ja auch schon eine ganze Weile und mir ist damals schon aufgefallen, als sie die Klasse gehalten haben durch den Ligaerhalt, weil die Lizenz verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist, hört sich an, als wären die Schlüssel verloren gegangen. Also als Offenbach die Lizenz nicht bekommen hat, der hat aber Darmstadt im gleichen Jahr den Hessenpokal gewonnen. Und da hast du da schon gemerkt, dass sich auch unter Schuster eine Mannschaft zusammenstellt oder ein Gefühl da ist. Trotz der Tatsache, dass und das war auch so ein bisschen der Start. Also auch wenn Hessenpokal im deutschen Fußball sonst keine Erwähnung findet, war das schon so ein bisschen der Startschuss. Also da ist mir dann schon aufgefallen, okay, jetzt geht es immer weiter. Und wie du dann richtig ausgeführt hast, ging es immer weiter. Und jetzt sind sie halt in der Bundesliga. Und jetzt hat der Eintracht am Samstag mit dieser Darmstädter Mannschaft jetzt was zu tun. Und natürlich auch einige Darmstädter Spiele, die da schon in der dritten Liga dabei waren, was ich natürlich umso erstaunlicher finde. Ne? Wenn wir es davon vorhin hatten, welchen Spieler ich ganz gerne bei der Eintracht hätte, dann wäre es allein vom Look her natürlich der Marco Seiler. Ja, ja, so ein bisschen Bart wie ich, der ist leider noch länger, ja, Seiler zumindest, ja. Aber also so modetechnisch würde ich ihn schon ganz gerne bei der Eintracht sehen. Aber naja.
Wenn ihr mal Lust habt, schaut euch mal bei kicker.de das Spieler an, was da hinter seinem Spielerporträt liegt. Ihr werdet ihn nicht wiedererkennen. Ohne Bart, kurze Haare, total irre. So sah er irgendwann mal aus.
Ja, beim Kicker, ja.
Ja, aber was ja, bei Darmstadt noch dazukommt, die haben sozusagen die Konsequenz gezogen aus dem, was Fürth, Braunschweig und Paderborn gemacht haben. Das waren ja Mannschaften, die aufgestiegen sind und die gesagt haben, die Aufsteiger haben das Recht Bundesliga spielen und mit denen schaffen wir das und wir verstärken ansonsten noch sukzessive und viel mehr machen wir nicht.
Genau.
Und die Darmstädter haben ja einfach erstmal so, wie soll ich sagen, die Reste Liga leer gekauft und von denen spielen jetzt fast alle. Also sind außer Rajkovic und eben mehr oder minder alle Stammspieler.
Momentan. Ja, aber ich glaube, was da ein wichtiger Punkt ist, Sven, sorry, was ein wichtiger Punkt bei diesen Spielern ist, das ist ja fast wie aus so einem schlechten Baseballfilm, weil da sind viele Spieler dabei, Sandro Wagner auch, weil Sandro Wagner wusste zum Beispiel, weil wie du es gesagt hast, bei seinem alten Verein, und ich kenne auch einige Stories über den, wo ich sagen muss, oi, und ich habe den schon mal im Living gesehen, da muss ich sagen, puh, schwierige Nummer.
Aber ich sage es ja, die.
Ja, die Sache ist ja die. Ja, es stimmt. Die Sache ist ja die. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, das ist ja auch schon ewig her. Das Living ist ja schon zu. Das ist ja schon ewig her. Bei wo war denn eigentlich? Bei Bremen war
okay. Das, ja. Ja.
Auf jeden Fall gibt's. Ich erzähle die Story jetzt auch nicht. Es gibt auf jeden Fall einige komische Stories, aber ich glaube, er ist zum Beispiel einer. Genau weil er so ist, weiß er zum Beispiel, dass Darmstadt seine letzte Chance ist, Bundesliga zu spielen, und deswegen wird er nicht mehr auf die Idee kommen, irgendeinen Scheiß zu machen, und ist dann, wie der Sven es gesagt hat, plötzlich sich wie um 180 Grad gedreht und ist jetzt plötzlich gut drauf und alles Mögliche. Und ähnlich ist es ja auch mit Spielern wie Caldirola und Rajkovic. Können ja froh. Das ist ja nicht so, dass Darmstadt die den irgendwelchen Leuten weggeschnappt haben, sondern die spielen Bundesliga. Die hätten sonst keine Bundesliga gespielt. Und ich glaube, alle Spieler, die bei Darmstadt spielen, wissen im Gegensatz zu unseren Pflaumen teilweise jede Sekunde zu schätzen, dass sie überhaupt in der Bundesliga spielen. Und ich finde, das merkt man. Und da können wir Marcel Heller auch dazu zählen, weil der wäre ja auch fast irgendwie, also der war ja auch schon unter ferner Liefen teilweise und hat jetzt nochmal, was ich nie gedacht hätte, ehrlich gesagt, dass er jetzt nochmal irgendwie in seinem Leben nochmal 5 Bundesliga-Tore schießt. Ja. Und ihm geht's ja genauso. Und du merkst den ganzen Darmstädter Spielern an, dass sie es zu schätzen wissen, Bundesliga spielen. Sorry.
Ja, das ist auch ein Faktor. Also, wenn ein Spieler, der nach Darmstadt kommt, dann auch hinwollen. Weil, es wird viel über die Gästekabine gesprochen, aber das ist wirklich so. Wenn du dich deine Katakomben bewegst und dir das anschaust, was Trainingsmöglichkeiten da gibt, was es dort überhaupt Möglichkeiten gibt, die dir da vereinten kann als Spieler. Rajkovic stand am Samstag neben der Mixzone und hat seine Schuhe geputzt nach dem Spiel. Also ich habe das, wüsste nicht, bei welchem man sowas nach einem Spiel direkt sind. Also das sind auch Spieler, also wie soll ich sagen, wenn du da die Bedingungen siehst und der Spieler, der da noch bereit ist, da hinzugehen, die wollen auch dahin und die sind bereit, mitzugehenden Schuster von ihnen verlangt. Weil der verlangt eben viel und das ist kein einfacher Weg dort.
Ganz genau. Jetzt nochmal ganz kurz, unabhängig von dem jetzt kommenden Spiel, wie siehst du denn die Situation? Denkst du, dass im Winter noch nachgebessert wird? Also, dass im Winter, weil ich habe schon das Gefühl, dass nochmal was getan werden müsste. Ich weiß aber nicht, wie die finanzielle Lage um Darmstadt beschaffen ist. Aber gehst du davon aus, dass da sich nochmal umgeschaut wird?
Ich fange mal anders an. Ich gehe fest davon aus, dass noch jemand geholt wird. Schuster hat erklärt, dass er mit seinem Kader sehr zufrieden ist. Anne hat es auf Außen, Innenverteidiger, Torhüter und Mittelfeld bezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht schaut, dass ein Stürmer kommt, weil für Strohengle ist Bundesliga einfach eine Nummer zu groß. Das muss man einfach so hart sagen. Wenn sich Wagner verletzt für ein halbes Jahr oder so, dann sieht es da vorne zappenduster. Das wird nicht funktionieren. Also da muss definitiv noch was passieren. Ansonsten ist der Kader ziemlich breit aufgestellt. Also da sind jede Menge Alternativen da. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man auch im Mittelfeld noch baut, aber hinten ist überhaupt kein Bedarf da. Insofern ist der Bedarf sehr, sehr gering. Was in Darmstadt ja auch nicht die Art ist, ist, dass dann zwangsweise, also Vertrag haben, die auch nicht zum Zug kommen. Wie jetzt ein Stark oder so, der ja wohl auch zu den Besserverdienenden im Kader gehört, dann sozusagen geächtet werden und mit Straftraining und auf dem Markt freigeboten werden. Das wird es eine Nummer, die wird es mit Dirk Schuster in Darmstadt nicht geben. Also insofern, ich gehe davon aus, dass noch ein Stürmer gesucht werden wird, aber ob ein Stürmer dann auch kommt, ist eben immer die Frage, weil du musst nach Darmstadt wollen, er muss für Darmstadt Alba sein, zum Beispiel war es bei Caldirola so, da bezahlt Bremen, weil Teil des Gehalts. Das kam deshalb zustande, weil Skripnik und Schuster sich vom Trainerlehrgang kennen. Ja, das sind so. Du musst einfach da andere Wege gehen. Der Schuster muss für den Trainer Schuster Spieler finden, die da passen, und der Sportdirektor muss er eben über andere Wege finden.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. René, was machst du da? Drückst du da gerade rum?
Ich musste mein Mikro wieder einschalten. Das hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich so gedankenschnell.
So gedankenschnell wie unsere Spieler.
Genau, so gedankenschnell wie unsere Spieler war, um jetzt hier das Thema wieder aufzugreifen. Ja, okay. Was tippen wir denn für diesen Sonntag gegen oder vielleicht auch für Darmstadt?
Gut, ich fange einfach mal an. Und ich muss noch voraushauen, dass ich wirklich bei allem nötigen Respekt, den ich vor Darmstadt habe, überhaupt kein Interesse daran habe, dass ein Marcel Hille ein Tor gegen die Eintracht schießt. Ja?
Oder drei.
Ja, also es befinden hier sicher wirklich der ein oder andere ehemalige Eintracht-Spieler im Kader von Darmstadt 98. Und ja, insbesondere bei einem Marcel Hille hätte ich arge Bauchschmerzen, wenn er gegen die Eintracht treffen würde. Das wollte ich nur noch mal voraussagen. Und ansonsten tippe ich auf ein 0-0. Also, wie wir es vorhin hatten, ich glaube, das wird im Endeffekt ein langweiliges Ding.
Du sagst 0-0, Basti?
Jetzt seid ihr dran.
Ja, ich mach mal als Zweiter an. Ja, im Endeffekt sehe ich es ähnlich wie du, Marvin. Also, ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich, also ich tippe 1-1. Ich glaube, dass Darmstadt ein Standardtor macht, dass die Eintracht da ein bisschen in Panik gerät. Darmstadt dann große Chance aufs 2-0 hat, die Eintracht sich dann aber wie in Mainz ähnlich zusammenreißt und dann irgendwie, ja, dieses Spiel noch rettet, aber im Endeffekt sind wir dann auch nicht, das hilft uns auch nicht weiter, aber ich glaube, es wird beim 1-1 bleiben. Aber wenn die Eintracht tatsächlich 4-0 verliert und irgendwie Rosenthal, Strohengel, Heller und Sandro Wagner jeweils ein Tor schießen,
oh Gott,
dann renne ich in die Eintracht-Kabine und mache da ganz schlimme Sachen, glaube ich. Ganz, ja. Kleinen Gruß an der Stelle.
Ich tippe auf ein 1-0 für die Lilien. Das wäre so.
So, Sendung vorbei. Ciao.
Oh, mein Internet ist gerade weg.
Oh, Sven, bist du noch dran? Sven? Ich höre jetzt nur noch komische Rauschen.
Wer hat mir hier den Bot auf den Rechner geschickt? Hallo. Ich glaube an Sandro Wagner, der ist mal wieder fällig mit einer Bude.
Ui. Marvin, wir müssen am Sonntag müssen wir echt vorsorgen am Glühweinstand.
Ja, auf jeden Fall.
Für alle Eventualitäten.
Das ist der Plan, ja. Ich werde dann immer so rührselig, wenn dann die Eintracht dann ein Gegentor trifft, dann will ich wieder Okocha zurück oder so, ja. Sehne ich mich an alte Zeiten zurück. Also ja, okay. Sven, ein gewagter Tipp von dir, ja, in Anbetracht der Tatsache, dass du hier in einem Eintracht-Podcast bist, du solltest dir demnächst nochmal anschauen, wie der Name hier in Eintracht.
Ach so.
Ja.
Leute, ich habe nicht 3-0 getippt, ich habe 1-0 getippt, also jetzt mal bitte.
Ja, nee, das kann halt natürlich alles passieren, aber dann will ich wirklich nicht wissen, wie es dann in der Eintracht-Kabine aussieht. Oder ich hoffe, dass da eine Reaktion passiert. Aber alles möglich. Aber René, was sagst denn du? Der muss erst mal sein Ding anmachen. René?
Jetzt sagt passiert, gar nichts. Passiert mir der gleiche Fehler schon mehrmals hintereinander. Das ist langsam sicher hier echt peinlich. Ein klares 1-0 für uns. Gibt es nichts zu diskutieren.
Also ich merke schon, also die Leute können jetzt rausgehen und Untertore tippen auf jeden Fall bei unseren Tipps. 0-0-1-1, 1-0-0-1. Fußballfeuerwerk.
Aber Leute, wenn ihr gewinnt am Sonntag, ihr werdet den viel los.
Nee, das ist aber auch...
Deswegen habe ich ja gesagt, entweder 4-1
oder 1-4. Ich habe gedacht, der Auftrag eures Podcasts besteht darin, den Trainer loszuwerden.
Ja, aber noch nicht vollends. Aber du hast natürlich jetzt, du bist natürlich jetzt an der Wegscheide, ne? Das ist ganz klar. Wenn du jetzt verlierst, dann ist das 20-Punkte-Ziel zur Winterpause nicht mehr ohne weiteres zu erreichen, weil gegen Dortmund wirst du keine 3 Punkte holen. Mit dem letzten Heimspiel gegen Werder Bremen hast du ja noch alle Zügel selbst in der Hand. Wenn du aber jetzt wirklich holst jetzt 3 Punkte gegen Darmstadt und wirst dann das nächste Heimspiel auch gegen Werder dann auch gewinnen, dann bist du mit 20 Punkten in der Winterpause und dann kann da nochmal nachgeschossen werden und alles, was davor war, ist dann auch egal. Also das ist natürlich, du musst das auch als Chance begreifen. Also das müssen aber auch die Spieler sehen, dass sie jetzt die Möglichkeit noch haben, die Hinserie einigermaßen zu retten mit 2 Siegen, die durchaus machbar sind, denn wenn wir uns ganz klar vergegenwärtigen, dass hier Darmstadt eine Koalition aus verschiedenen Spielern, die es in der Bundesliga bislang noch nicht geschafft haben, ja, und auch Werder Bremen ein paar Spieltage weiter, die auch nicht ein Wunderfußballer sind, das sind beides machbare Partien. Und wenn sich die Spieler der Eintracht trotz dieser verletzten Misere auf ihre eigene Qualität besinnen, glaube ich schon, dass die Eintracht hier wirklich was reißen kann und mit 20 Punkten in die Winterpause geht und das Thema Fair auch keines mehr sein wird. Also jetzt nur mal positiv gesprochen. Aber, wie gesagt, kann so oder so ausgehen.
Gut, dann lass uns doch mal von den Dummschwätzern hier im Podcast zu den Dummschwätzern da draußen kommen. Basti ist wieder
seinem
Ehrenamt nachgegangen und hat die Liste reichhaltig gefüllt. Den Herrn Hellmann haben wir ja quasi schon mit seinem Lebenswerk ausgezeichnet, was die Dummschwätzerei angeht. Wen haben wir denn da noch so auf der Liste?
Ja, wir haben es angekündigt. Wir haben noch letzte Woche beschlossen, dass wir es wie eine Hitparade machen. Wenn man beim dritten Mal dabei ist, dann darf man nicht mehr gewählt werden irgendwie. Und der Rudi Völler hat keine 2 Tage gebraucht, um den Fan als Pisser zu beschimpfen.
Genau, da wird zum dritten Mal nominiert und darf nicht mehr wieder gewählt werden.
Ganz genau. Dann ist mir noch aufgefallen, das ist eher so eine Summe aus vielen Sachen, dass die 11 Freunde haben es, glaube ich, auch geschrieben, dass der Karl-Heinz Rummenigge, immer wenn irgendwas ist, schlägt der Alarm. Also ich weiß nicht, egal was für ein Thema irgendwie am Horizont ist, lese ich immer nur Karl-Heinz Rummenigge schlägt Alarm.
Sowas wie der verbale Reklamierarm quasi.
Genau, also Karl-Heinz Rummenigge ist auch ein ganz merkwürdiger Typ. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere noch sich an dieses sehr unbeholfen vorgetragene Gedicht erinnert.
Ah, oh, natürlich.
Ja, ich danke, danke dir sehr. Und so. Ja, der nächste, der Nummer 4, muss ich leider unseren alten Trainer Friedhelm Funkel nominieren, weil ich war ja unter der Woche beim 11 Freunde, wenn der Marvin beim Kraftclub-Konzert, glaube ich, war, oder?
Nicht Kraftclub, Kraftwerk, meine ich.
Kraftwerk, sorry.
Ich bin, ja. Kraftclub, würde ich auch nicht schlecht finden, aber ich bin eher so der Kraftwerk-Mensch, ja, okay, erzähl weiter.
Nee, sorry, kurz versprochen, nein. Auf jeden Fall war ich bei dem 11 Freunde-Jahresrückblick, da war er zu Gast und hat irgendwie hat eigentlich so jetzt nicht so die spannendsten Aussagen gehabt, hat aber sich erlaubt, 10 Minuten lang Lucien Favre zu kritisieren, was der ja alles in Gladbach falsch gemacht hat, was letztlich zu seinem Rücktritt geführt hat. Ich habe danach getwittert, das ist wie, als wenn Dieter Bohlen Eric Clapton irgendwie kritisieren würde. Und ich weiß nicht, wie oft Friedhelm Funkel die Champions League erreicht hat oder wie oft der Schweizer Meister geworden ist, keine Ahnung, habe ich nicht, leider nicht mehr fragen können. Auf jeden Fall habe ich ihn als Dummschwätzer quasi deswegen nominiert. Und heute ist noch irgendwie, er wollte unbedingt reinschreiben, aber heute ist noch ganz kurz einer dazugekommen, den habe ich gar nicht ins Dokument geschrieben, sorry René. Issa Hayatou, ich weiß gar nicht, ob es einer gehört hat, was er heute gesagt hat. Hey. Das ist ja gesagt, da wurde er vom Journalisten gefragt, ob er dann, jetzt sind ja schon wieder Leute verhaftet worden heute Morgen, ob er, ich glaube, er ist jetzt interimsmäßig der einzig verbliebene Funktionär, der überhaupt noch nicht im Gefängnis oder gesperrt ist. Und dann hat der Reporter ihn gefragt, warum er denn nicht korrupt sei. Und dann sagt er wortwörtlich, also wenn ich korrupt wäre, dann wäre ich niemals bei der FIFA gelandet.
Beste Qualifizierung ever.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ein ganz heißer Kandidat, der kriegt so einen kleinen Sonderpreis, wie für bei Wetten, das für Kinder. So. Also haben wir 5 Nominees diese Woche.
Nee, haben wir ja nicht, weil einer ist ja Ehrenpreis, einer ist ja schon auch dabei, also haben wir wieder 3, nämlich wieder 3. Karl-Heinz Rummenigge, den ehrenwerten Herrn Funkel und eben den letztgenannten Issa Hayatou.
Nee, haben wir noch.
Bitte wieder abstimmen per Kommentar, wer euer Dummschwätzer der Woche ist. Wir müssen uns da, glaube ich, noch irgendwie sowas ähnliches wie den goldenen Umberto oder irgendwas überlegen, was wir den Leuten dann auch überreichen können, oder?
Den goldenen Uli Stein oder so. Den goldenen Uli Stein
gibt es dann immer noch. Den Schlüssel am goldenen Ring oder sowas. Ne?
Oder den goldenen Typen von der Boxabteilung, der irgendwann mal auf der Pressekonferenz, nee, nicht auf der Pressekonferenz.
Ja, der den noch runtergehauen
hat. runtergehauen hat, ja, genau. Zu finden bei YouTube können wir auch nochmal verlinken, ja. Eintracht, wie sie lebt und bleibt und lebt, ja. Aber natürlich, also Funkel hat mich jetzt besonders beeindruckt. Basti, ich will jetzt natürlich die Zuhörer hier nicht beeinflussen, aber ich muss schon sagen, ich glaube, Friedhelm Funkel hat eindeutig zu viel Fußballmanager gespielt, um jetzt seine Fähigkeiten zu weit nach oben zu transportieren. Ja.
Das könnte ein Qualitätskriterium an dieser Stelle sein.
Ja, aber dieser Realitätsverlust ist auch mir kein schon mal passiert. Insofern.
Dass du zu viel Fußballmanager gespielt hast, meinst du?
Ja, ist aber schon lange her. Ja, aber gibt's
ja
nicht.
Es gibt ja seit Jahren keine guten mehr. Aber das ist ein Thema, das wäre auch schon.
Doch, es gibt schon noch gute. Das ist dieser EA, nicht der von EA, dieser von Sega.
Sega, ja, der ja.
Aber,
Lizenz, ja, klar.
Ja, aber das geht schon. Also ich habe halt keine Zeit dafür, aber theoretisch wird es gehen. Ja.
Genau. Theoretisch wären Suchtmittel vorhanden, können aber aus zeitlichen Gründen nicht in Anspruch genommen werden. Wie so oft. Genau. Andere Suchtmittel wollen wir euch empfehlen. Vorrangig der Herr Basti mal wieder, der auch für diese Liste sich verantwortlich zeigt.
Die Empfehlungsliste, ja. Also yes. Ich muss sagen, also ein paar Leute, ich glaube, ein paar unserer Hörer waren auch bei diesem Elf-Freunde-Rückblick. Und ich muss sagen, mein absolutes Highlight war jetzt, den ich jetzt vorstelle, das ist irgendwie so ein Sky-Reporter, Chris Camara heißt er, der irgendwie, ich weiß gar nicht, was für eine Sendung ist, auf jeden Fall berichtet er live von Spielen, aber ohne, dass man Bilder von dem Spiel sieht. Also man sieht nur ihn, wie er quasi im Publikum sitzt, auf der Pressetribüne und von den Spielen erzählt. Und ich kann mal es gibt so ein Best-of-Video, habe ich reingestellt, das dauert irgendwie 5 Minuten.
Das ist traurig.
Aber eine,
das ist ganz großartig.
Ja, eine Szene ist auf jeden Fall, wo die zu ihm schalten und sagen, Chris Camara ist irgendwie in Newcastle oder so. Und dann sagt er, what happened? And, nothing, I don't know. Und dann der andere, der Moderator im Studio sagt so, ja, aber there was a red card, right? Was there? I didn't saw it. Und dann sagt er, ja, bla bla, der ist vom Platz geflogen hin und her. Und dann sagt er, ach so, ja, ich habe gesehen, wie er vom Platz gegangen ist, aber ich habe gedacht, die haben ausgewechselt. Und diese Szene ist ein exemplarisch, da gibt es irgendwie hunderte andere, wo er ist auf jeden Fall ein absoluter, man würde ihn eigentlich gerne knuddeln irgendwie. Das ist ein lustiger Typ auf jeden Fall.
Als grandioser Sympath, eigentlich für mich ja. Ein Grund, also ohne Scheiß, wenn solche Moderatoren Kommentatoren geben würde, würde ich viel öfter sowas gucken.
Ich auf jeden Fall, also ich würde mir den auch gerne anschauen. Ich habe auch viele Videos von ihm geschaut. Der zweite, den ich in die Empfehlungsliste. Das zweite Video ist auch, haben die auch beim Elf-Freunde Jahresrückblick kurz in den Zwischensequenzen gezeigt. Das werden viele auch schon kennen. Das ist, wo Higuain noch bei Neapel gespielt hat, beziehungsweise bei Neapel ist er jetzt immer noch, oder? Weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall hat Higuain in der Champions League, glaube ich, ein Tor geschossen und der Stadionsprecher, man muss sich das mal angucken, der sagt irgendwie 4-5 Mal hintereinander seinen Namen und man hat das Gefühl, irgendwie er und das Stadion platzen gleich. Das ist auch ziemlich cool. Dann empfehle ich mal ein ganz normales Ding, weil ich habe diese Woche habe ich kein, also ich lese diese Woche ein Buch, was ich hier nicht empfehlen kann. Ich lese momentan von Dostojewski, der Spieler, also das kann ich ja jetzt hier nicht empfehlen. Auf jeden Fall empfehle ich euch die Elf-Freunde-Ausgabe, die aktuelle, weil da ist ein Interview hinten drin mit Lajos Stetari, was ich ziemlich lustig finde. weil die Story damals, wie die Eintracht irgendwie das Geld hat verschwinden lassen, ist ja auch, wird ja auch angesprochen. Kann ich jedem nur empfehlen. Dann, weil wir jetzt die ganze Zeit über Darmstadt geredet haben, habe ich die aktuelle Rasenfunk-Folge nochmal reingestellt, weil da wird auch irgendwie ausführlich über Darmstadt geredet.
Mit dem Typen,
wo ich das Gefühl habe, der könnte auch als Diplomat den IS irgendwie beruhigen.
Ja, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich sehr, sehr sauer auf Max bin, dass er hier gerade an dem Part, wo es um die Eintracht ging, einen technischen Fehler hatte und ein Großteil der Geschichte fehlt.
Ja, nee, also ich fand es eigentlich geil. Also ich fand es gut, weil ich hatte ja gleich Bock, das anzuhören, was die Eintracht in Mainz verbrochen hat. Naja, und jetzt bin ich auch gleich still, gleich erlöse ich euch von meiner versoffenen Stimme. Mein letztes Ding ist, für mich der Fangesang dieses Jahres, weil er hat jetzt kürzlich auch irgendwie, glaube ich, seinen 10. Todestag gehabt, eine Legende, George Best, viele werden ihn kennen, und die Man United-Fans haben ihm einen Song gewidmet, der letztens auch auf der Tribüne gesungen wurde, beim Spiel gegen Eindhoven war das, glaube ich, wo sie einfach nur George Best gefeiert haben, und den kann man sich auf jeden Fall reingehen. Es ist zur Melodie von Spirit in the Sky und ist für mich aktuell der heißeste Scheiß auf dem Fanchant-Markt.
Hast du schon einen Klingelton, also, ja?
Nee, ich mach mein Handy mal leise.
habt ihr heute gesehen, welch tolles Tattoo Andres D'Alessandro mittlerweile
ja, sich drauf sich selber. Und auch noch voll schlecht.
Auf den Bauch. Ja, ich hau den Link auch noch mal rein, ja. Also, weil er vergisst anscheinend sein Gesicht oder was. Also da frage ich mich echt, Leute, was ist mit euch los, ja. Aber gut, es gibt aber auch Personen,
die sich ein Augsburg oder ein FSV-Ding auf die Brust machen.
Es gibt auch Personen, die sich ihren Namen über ihr Glied geschrieben haben. Also das will ich auch nochmal sagen. Es hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber okay. Es gibt obskure Angelegenheiten. Ja?
Ich habe jetzt gedacht, Niklas Bentner hat das gemacht.
Du, das kann sein, ja.
Kannst du gleich ein Klingelschild dran machen oder irgendwas. Juhu.
Nun gut. Wir gleiten ab.
Wir gleiten ab. Hervorragend.
Ja. Super. Es geht in die Tiefe, ja.
Hilfe, meine Verbindung.
Nee.
Oh, ja. Hilfe.
Aber hier, um jetzt mal wieder ernst zu werden, wir sind viel zu spaßig hier, ja. Nein, noch ganz kurz eine Sache für die Leute, die in Frankfurt wohnen. Das sollte doch der ein oder andere Zuhörer sein. Und zwar Weihnachtsgeschenke für Frankfurter Kinder. Liebe Leute, ihr kauft ja bestimmt irgendwas zu Weihnachten, irgendjemandem, den ihr ganz toll findet oder nicht so toll findet, wenn ihr ein Schrottwichtelgeschenk machen wollt, je nachdem, es euch überlassen. Aber es gibt in Frankfurt viele Kinder, denen geht es nicht so gut. Die haben nicht das Glück, dass jetzt der riesige Weihnachtsmann kommt mit einem Sack voll Geschenken. Und deswegen gibt es schon seit vielen Jahren vom Frankfurter Kinderbüro die Weihnachtsaktion. Da gibt es Weihnachtsbäume, Tannenbäume, die stehen zum Beispiel bei Galeria Kaufhof und bei vielen kleineren Läden in Bornheim und so weiter und so fort. Könnt ihr nachgucken. Da stehen so kleine, wie so Karten, und da haben Kinder ihren Wunsch reingeschrieben, was sie vielleicht ganz gerne hätten. Und das habe ich zum Beispiel heute auch gemacht, und das könnt ihr machen. Das sind alles so Wünsche von 10 bis 20 Euro, und da erfüllt ihr einem kleinen Kind einen Wunsch, und das freut sich dann zu Weihnachten, ja. Und ich denke, das ist eine ganz gute Aktion, die kann man mal supporten. Ich hau den Link mal rein, ja, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber für mich ist das, gehört es zum Weihnachtsbild dazu, dass man vielleicht auch anderen Leuten eine kleine Freude macht, und würde mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer ein paar Euro übrig hat und da mal mitmacht.
Wird gemacht, auf jeden Fall. Coole Aktion.
Ja, ja, finde ich eine extrem coole Aktion, und den Link nehmen wir auf jeden Fall auf. Das finde ich extrem gut.
Okay, das war's von mir.
Abend. Genau, mit dieser kleinen Hausaufgabe
bis zur nächsten Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Entlassen wir euch in den Rest der Woche, der ja gar nicht mehr so lange ist. Wünschen euch trotzdem ein schönes Fußballwochenende. Dieswan, vielen Dank, dass du da warst, auch wenn deine Meinung zur Eintracht und gerade dein Tippergebnis schon noch so ein bisschen verbesserungswürdig sind, aber
ich habe gehört, du hast guten Einfluss.
Ja, aber ich kann du, ich habe ja vorhin Lissi erwähnt, die arbeitet ja hart, ja, aber ihr wisst ja, die Sonne scheint.
Ja.
Genau, vielleicht.
Aber Jungs, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat großen, großen Spaß gemacht.
Ja, war schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Genau, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, laden wir dich vielleicht für die Rückrunde nochmal ein. Das müssen wir dann danach entscheiden, würde ich sagen. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wir melden uns in der nächsten Woche zu einer etwas gewohnteren Zeit wieder und wünschen euch bis dahin ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut.